Feliz Navidad oder Muchos Geburtstros to us. Happy Birthday to you. Wir sind hier und haben uns vorgenommen, diese Folge ja nicht über das Alter, die Geburtstage zu reden. Und deswegen sei das hiermit natürlich auch abgehandelt. Einen wunderschönen guten Tag. Alter Mann, was geht ab?
Viel geht ab. Ich trinke Bio-Kurkuma-Saft mit Pfeffer und ohne Konzentrat. Mit
Pfeffer?
Oh, ja, mit Cheyenne-Pfeffer. nee, ist gut. Brennt in allen Körperteilen gerade. Hilft hoffentlich.
Fantastisch. Das heißt, das wird heute spicy.
Ja, wird heute richtig spicy. Alle, die unter 35 sind, bitte abschalten. Das ist nämlich die ultra spicy Altersgrenze. Ja.
Okay. Ja, ich habe vergessen, ohne uns weiß ja keiner, welcher Tag heute ist. Es ist natürlich der 30. September. Es ist Montag. Es ist Nachmittag. Es ist eine Stunde früher als sonst. Wir sind eine Stunde wacher als sonst. Das wird man natürlich durchgängig merken in diesem
Podcast. Nutzt das. Podcast jetzt heute. Kann ich noch über alles Themen irgendwie sprechen, solange mein Hirn noch mitmacht. Ja. Aber falls du irgendein wichtiges Thema hast, dann jetzt.
Sonst kriegen wir mit dem Afterwork-Willi quasi und jetzt ist den In-Work-Willi eigentlich fast.
Genau, voll Game, so voll so.
Ne? Ja, wir haben gerade schon gesagt, ne, das ist letzte Folge vor der Großfahrt quasi. Das heißt, nächste Woche pausieren wir, weil leider wir unterwegs sind beide. Ich in Prag mit den Elkalis und du bist in Estland?
Yes, sir. Ja.
Für eine Woche. So oder spontan?
Nee, geplant zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern.
Ah, cool.
Die jetzt im Oktober anfangen. Und da haben wir gesagt, dann lohnt es sich, wenn wir für eine Woche alle zusammenkommen und dann quasi den, wie sagt man so, so das gesamte Wissen, was in einem Kopf drin ist, dann versuchen wir das quasi zu transferieren, sodass innerhalb von wenigen Tagen die Menschen, die dann neu dazukommen, auf dem gleichen Wissensstand sind, wie man selbst. Und länger kann das ja nicht dauern als eine Woche.
Das habe ich heute auch versucht mit meinem Q2-Grundkurs an der Gesamtschule, weil die schreiben nach den Ferien direkt Klausur. Da habe ich heute auch versucht, den relativ schnell möglichst viel Wissen in ihr Gehirn zu transferieren. Das klappt super. Das wird gut funktionieren.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, die Menschen, die jetzt anfangen, die werden dafür bezahlt. Und das ist so ein bisschen die, hat ja auch immer wie was mit Erwartungshaltung zu tun, ne? Und inwiefern man selbst so intrinsisch oder extrinsisch, ist das ein Wort, motiviert ist. Ich glaube, da sind halt viele der Faktoren halt eher in Richtung, oh, das wird klappen, gestimmt. Und ich habe natürlich ein bisschen wenig nehmen lassen, einfach mal so zu sagen, hier sind so 20 Bücher, die du am Wochenende lesen musst, bevor du am Montag anfängst.
Nein.
Doch, das waren aber nur 4
Hast Bücher. Du den geschickt? Ja. Oder dir selber jetzt als Aufgabe gegeben?
Nee, den Menschen geschickt. Hier, oh Gott. Vorbereitung.
Geil.
Ja, wenn jemand fragt, so, hey, wenn es irgendwas gibt, was ich vorab irgendwie tun kann, und dann ist halt auch irgendwie blöd zu sagen, nee, kannst nichts machen. Und ich habe halt, wir haben halt so eine, in so einem Einarbeitungs-Paket auch am Ende so, hier sind so ein paar Bücher, die so, wie soll ich sagen, die Unternehmenskultur so ein bisschen prägen und die man gelesen haben muss, damit man halt Dinge auch irgendwie gut einordnen kann. Und da habe ich gesagt, gut, warum diese Liste nicht vorweg schon schicken? Falls jemand, das sind auch einfach so gute Bücher, die man jedem empfehlen kann, da ist es nichts irgendwie sehr Spezifisches. Daher.
Und trotzdem sitzen die jetzt schwitzend da am Wochenende und lesen die ganze Zeit und sind bereiten sich vor wie auf so ein Werbungsgespräch, finde ich gut.
Ja, dann macht es halt auch mehr so. Spaß. Das ist so wie, wenn du sagst, okay, ich habe Bock, irgendwie Fußball zu spielen und du bereitest dich so ein bisschen vorher vor aufs Match und dann.
Total. Bei allem Spaß. Ich mache mir nur darüber lustig, weil es für die wahrscheinlich dann so wirkt wie, ja, ihr müsst nichts machen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Natürlich machen die das dann
nicht. Nee, ich schreibe das schon so sehr direkt und sag, hier, es wird erwartet, dass du jedes Buch Satz für Satz auswendig kennst.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Es ist natürlich total nervig, wenn du dann auf einmal. Also das hatte ich zum Beispiel, das ist eine schöne Parallele zu meinem Bio-Kurs wieder, weil wir haben so angefangen mit so Transkription, Translation, so Abschrift von DNA und so. Und auf einmal war es so, warum ist jetzt dieses A mit dem T zusammen? Und war so, ja, das sind die DNA-Grundlagen, die wir schon gemacht haben. das wird unangenehm. Und das ist natürlich für alle dann nervig, weil die eine Hälfte kann es, die andere Hälfte irgendwie hat es vergessen, nicht, macht es irgendwie nicht so gerne oder wie auch immer. Und das ist ja bei so einem Treffen dann genauso, wenn dann die ersten anfangen, sich melden und sagen, Entschuldigung, was heißt kooperieren oder so, ne? Oder keine Ahnung, was man auf Arbeit so macht, was heißt Geld, weiß ich nicht. Und dann redet man erstmal darüber und alle denken sich so, ja, das hätten wir irgendwie sinnvoll nutzen können, die Zeit. Deswegen ist es ja eigentlich cool.
Ja, das ist, ich finde, je mehr so das Internet sich um uns herum wandelt und je mehr Informationen man in verschiedener Form irgendwie auch abrufen kann zu jeder Tageszeit, desto mehr siehst du, wie Menschen, wie selbstständig Menschen sind oder halt nicht. Und ich glaube, mittlerweile ist jede zweite Antwort, die ich irgendwie als, ich nenne mich mittlerweile Willi GPT, weil ich dann immer so gefragt werde, jede zweite Antwort ist einfach hier.
Haben die Leute auch Token bei dir, sodass du halt nur, die dürfen nur 10-mal fragen?
Ja, aber die Anzahl Token ist sehr limitiert, weil, wie gesagt, oft ist meine Antwort halt, hey, das kannst du halt irgendwie nachgucken, das ist nichts, ja. Aber das bezieht sich halt oft auch so auch zu Kundenanfragen, so, ja, wie mache ich das am besten? Ich so, ja, ne? Und da zeigt halt, ich glaube halt, man denkt ja immer so, oh, dann gibt's auf einmal ChatGPT, die neue Version, was auch immer, alle sind auf einmal so voll krass. Und sind voll smart, weil die das alle nutzen können. Ich denke mir, das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass die Informationen nie da waren oder nicht zugänglich sind. Es ist einfach nur eher so ein Bequemlichkeitsding, beziehungsweise auch ein Fehlen von, ich will es irgendwie selber hinkriegen. Und
absolut. Das ist, also, ne, auch da wieder parallel zu meinem Biokurs. So, die sitzen in einer Stunde da, weinen fast und sagen, Herr Pelzer, ich verstehe das alles wirklich überhaupt nicht. Und dann gibst du denen irgendwie so, 2 Blätter suchst du den raus, schickst dir noch einen Link zu, schickst dir noch ein Video zu, hilfst dir nochmal. Und der nächste Stunde sagst du so, und, hat es jetzt einigermaßen funktioniert? Ach so, ja, sie wollten mir was schicken. Ja, das habe ich dir direkt nach der Stunde geschickt. Ach so, okay. Also, ne, da merkst du dann immer, die Verzweiflung ist halt vielleicht im Moment super groß, aber der Antrieb dann selber, sich um seine Probleme zu kümmern, der ist dann sehr gering. Und dann ist es wieder in der Klausur, sind dann alle wieder super panisch und traurig danach. Ja. Und dann, wenn die Klausur geschrieben ist, ist wieder alles egal. Dann kommt die Note, dann sind sie wieder traurig und einen Tag später ist wieder alles egal. Ja. Aber dieses von, ich könnte mich auch selber einfach mal eine Stunde hinsetzen und mir einfach so 2, 3 Lernvideos angucken und ich wäre irgendwie so für 2 Wochen der größte King in Bio, der Aufwand ist es dann eben nicht wert. Und dann ist es halt immer so ein bisschen, ja gut, dann seid ihr auch selber schuld heutzutage. Leider ist das halt so.
Weil in Bio, das Gute an Bio fand ich immer, du lernst vielleicht waren es eine Handvoll so grobere Konzepte kennen, wie Dinge funktionieren, dann bist du durch. Also dann kannst du dir irgendwie 80% erschließen und dann der Rest des Vokabel lernen und richtig zuordnen können und richtig benennen können. Aber das ist das Geile an Biochemie und Physik eigentlich. Du kannst mit relativ wenig Aufwand relativ breites Spektrum an Wissen irgendwie überblicken. Und das sagt gerade, ja,
was Schulwissen angeht.
Ja, das sagt ja keiner vor. Das ist das, was man so 30 Jahre später im Rückblick so merkt. Ah, eigentlich war das wohl simpel. Scheiße.
Aber ich sag das denen eigentlich immer. Die kommen dann meistens in den Kurs und sagen, hoffentlich müssen wir nicht so viel auswendig lernen und so. Und ich sag immer, ja, es ist nicht so viel auswendig lernen, wenn ihr euch hinsetzt und die Dinge einigermaßen versteht. Also wir waren ja beide faule Hunde. Ja, genau. Und haben eigentlich nicht viel auswendig gelernt. Aber dieses Klassische, wenn ich einmal verstanden habe, keine Ahnung, wie irgendwelche Bodenstoffe irgendwo dran docken, dann verstehe ich das bei Enzymen, dann verstehe ich das bei Nervengiften, dann verstehe ich das, wie irgendwelche Antikodons an die DNA andocken und so weiter.
Ja,
und dann kann ich, also wie du sagst, einfach nur die Vokabeln ändern sozusagen und das Grundkonzept bleibt eigentlich das gleiche. Aber dafür müsste man sich halt wirklich mal hinsetzen und ein bisschen Bock darauf haben und sich das einfach mal erarbeiten. Und da fehlt halt oft die Lust. Und die hat mir ja oft auch gefehlt in der Schulzeit. Ich mache das jetzt nicht irgendwie groß zum Vorwurf, aber ich habe dann auch nicht so gelitten. Also die weinen halt dann auch immer und so und sind dann so super traurig. Denke ich mir so, wenn dich das so traurig macht, dann investier doch die Zeit, damit du ein bisschen glücklicher bist.
Ja.
Aber naja, ist auch halb so wild.
Ja, das ist halt immer so eine Frage nach der Motivation. Ich glaube, da gibt es halt die Leute, die halt durch ihre Eltern motiviert werden.
Extrinsisch.
Und es gibt halt die darauf warten, bis irgendwie die Schule Motivation spendet. Und ich glaube, da ist halt auch einfach so ein bisschen es ist halt schwierig, da zu hoffen, dass irgendwer kommt und einen so ein bisschen so das Ganze so schmackhaft verkauft und dass man dann sagt, boah, das finde ich jetzt aber voll geil. Ich bin das voll überzeugt, was Schule voll wichtig auf einmal ist. Und ich glaube, dann länger warten, bis das passiert. Ich weiß nicht, ob der Sales-Job so gut ist.
Ja, wie du sagst, es so, ist ja auch so nach Geschmäckern. Und du kannst ja selbst die eine Hälfte des Kurses den Geschmack treffen, sozusagen, mit dem, mit der Motivation, mit dem Einstieg, mit dem Aufriss sozusagen. Trotzdem, die andere Hälfte, die mag das so nicht. Dann ist dann irgendwie ein Molekül da drin, dann heißt es, das ist ja Chemie. Dann weiß man so, ja gut, ich habe jetzt verloren. Schade, nur weil da ein Kohlenstoffatom war. Wir hätten so eine schöne Zeit zusammen haben können. Aber nein, jetzt ist es Chemie. Naja, aber ist egal. Brauchen wir gar nicht lange drüber quatschen. Aber dann wird ja Estland zwar schon, also es wird dann schon eher arbeitslastig.
Komplett. Also ich arbeite quasi von dort aus dann mit den Leuten zusammen.
Okay. Ja. Aber für dich ja ein bisschen andere neue Aufgabe, oder? Da, also nochmal ein bisschen Abwechslung zu jetzt. Oder machst du jetzt gerade auch viel Onboarding so nur halt remote?
Nee, wir haben relativ selten das, also jetzt in dem Team, wo ich zuständig bin, ist es relativ selten, dass dann neue Leute dazukommen. Deswegen ist das eher schon die Ausnahme. Aber wie gesagt, die Idee ist halt, pack's in eine Woche und dann fertig. Und dann kann man, ja, kann man wieder zurück zum normalen. Ja, auf jeden Fall.
Spannende Woche werden.
Ja, das ist aber ganz cool, wenn du dann einfach die Leute einmal eine Woche lang in echt quasi erlebt hast. Dann kann man sich besser einschätzen über Kamera und funktioniert das. Dann ist es nicht mehr so dieses, ja, wie meint er das denn, wenn er das und das so sagt? Und,
Absolut. Enjoy. Heute habe ich so 4 Pünktchen auf meiner Liste. Hast du Themen?
Nö, aber ich bin ja gerade noch sharp, also wir können über alles sprechen, egal ob Geopolitik oder Quantenphysik. Ich bin für alles bereit.
Alles ready. das heißt, sollen wir von komplex zu einfach gehen oder lieber von einfach zu komplex?
Das Beste zum Schluss, lass uns erst die komplexen Sachen machen.
Okay. Ich glaube, dann sind die anderen nachher im Endeffekt ein bisschen langweilig, aber ist ja auch egal.
Okay, dann auch gerne andersrum.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube,
du kannst dich fragen, wie ich es gerne hätte und dann
sagst. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nee, also, okay, fangen mit komplex an. Ich habe letzte Woche, letzte Woche, das so ein bisschen mitverfolgt. Ich weiß nicht, ob du es auch mitverfolgt hast. Das war ganz interessant. In Thüringen war jetzt ja die erste konstituierende Sitzung nach der Wahl, das ist die wo Höcke quasi mit der AfD gewonnen hat. Und dann ging es darum, dass sie jetzt ihre erste konstituierende Sitzung hatten. Und man konnte so per Livestream und so, konnte man halt so gucken, wie es irgendwie so läuft. Und dann war da so ein Alterspräsident, der leitet immer die erste Sitzung, also der von der gewonnenen Partei sozusagen, der Älteste ist, leitet das dann quasi. Und dann hat man nur so Schlagzeilen am Abend gehört. Ich habe mir das nicht direkt angeguckt, habe nur abends irgendwie so ein bisschen gelesen. So, natürlich, die Superlative brennt man immer aus und schreibt, super Eskalation, klar, bei und so. Und dann guckt man erstmal rein und denkt so, ja, gucken wir mal, was so wirklich passiert ist.
Ja.
Und es war so ein bisschen absurd. Es waren halt so Kleinigkeiten, würde ich jetzt sagen, die wahrscheinlich auf politischer Ebene nicht so Kleinigkeiten sind, aber trotzdem waren die Zeitungen da so ein bisschen drüber, wie ich finde, oft. Aber es war quasi, dass die CDU hat einen Antrag gestellt, also eigentlich ist es so, im ersten Wahlgang kann quasi nur ein Kandidat vorgeschlagen werden von der Partei, die Wahl gewonnen hat. Zum Ratspräsidenten, heißt Ratspräsidenten, zum, okay. Ja, zum Bundestags, Bundes, nee, zu dem Präsidenten dieses Ausschusses, dieser Regierung in Thüringen. Und da hat die CDU gesagt, wäre es nicht sinnvoll, wenn in der ersten Runde nicht alle Parteien einen Kandidaten vorschlagen können, weil in der Regel ist es dann so, wenn alle den Erstkandidaten ablehnen, oder die Mehrheit, dann kann im zweiten Wahlgang können andere auch vorschlagen. Und dann haben die ja gesagt, ja, können wir uns sparen, wir können direkt alle einen vorschlagen, wir werden eh nicht den Typen wählen von der AfD. So war der Konsens so ein bisschen. Und dann hat die AfD gesagt, ja, nee, machen wir nicht. So, und dann gab es halt so Reinrufe und dieses klassische, wie dann so Politiker wie sich wie Kindergärten benehmen und dann immer so, nein, Ermahnung. Und er hatte irgendwie die Regeln nicht alle so ganz gewusst. Da war es alles ein bisschen hin und her und so ein bisschen nervig irgendwie. Und dann wurde sie quasi abgebrochen. Und die CDU hat gesagt, jo, wir gehen jetzt erstmal zum Verfassungsgericht und gucken mal, dass das hier alles mit rechten Dingen zuläuft. Dann hat die Freitagabend das Verfassungsgericht noch entschieden, ja, nee, es ist zulässig, ihr müsst das zulassen, liebe AfD sozusagen. Und dann wurde am Samstag, wurde Samstag, glaube ich, gewählt. Und es ist so ein CDU-Typ geworden quasi. das Interessante daran war, dass die CDU das letztes Jahr noch abgelehnt hat, als sie selber stärkste Partei waren. Und klar, das quasi so nach dem Motto, ne? Jetzt so auf einmal so, hä, das ist doch gegen die Verfassung, wie kann das sein, wir müssen doch alle wählen können. Und also das war so ein bisschen gefundenes Fressen für natürlich Gegner der, für Sympathisanten der AfD. Und dieses ganze Ablauf war wieder, wo man dachte, es ist einfach so unangenehm, wie die Leute dann so da reinrufen. Mhm. Also das ist halt schlimmer als in meiner 6. Klasse, aus der ich gerade kam. Und denkt, ihr seid erwachsene Menschen, Leute sollen durch euch Bock auf Politik haben im Zweifel. Und dann passiert sowas. Und das war irgendwie so ein bisschen beschämend, wie ich finde. Und daraus ableiten quasi, ich glaube, das ist erstmal gar nicht so super spannend im Zweifel. Mhm. Aber daraus aufspannend ist es jetzt gerade so, dass, ich glaube, gestern oder so, die Wahl in Österreich war und da die sozusagen, also die Medien betiteln sie sozusagen als rechtsextreme Partei, die meiste Stimmen bekommen hat. Also gewonnen
FPÖ
hat.
FPÖ oder sowas, ne?
Ich glaube, es ist die FPÖ, ich glaube ja. Oder ist es sogar noch? Nee, ich glaube, es ist die FPÖ, genau. So, und genau, was ja auch so ein bisschen zu erwarten war. Und gleichzeitig mache ich gerade in meinem Pedder-LK Thema quasi Erziehung im Nationalsozialismus. Und deswegen ist es immer ganz interessant, das so ein bisschen mitzuverfolgen, weil du ganz gut Einstiege findest, weil wir gerade quasi Adorno machen, wenn du dich nochmal erinnerst, glaube ich, erzähle jedes Jahr von Adorno, wenn ich hier Text mit dir mache.
Ja.
der quasi so eine Schrift geschrieben hat mit so, das Wichtigste im Prinzip in Gesellschaft und Erziehung ist, dass Auschwitz nie wieder sei. Also, dass er so sagt, so, hey, eigentlich muss das Ziel der Menschheit immer sein, dass so ein Verbrechen, wie damals passiert ist, nicht nochmal vorkommen darf. So. Und der hat so ein paar Aspekte genannt, die ich ganz spannend finde, wo man erstens sagen kann, interessante Parallele zu heute. Und deswegen ist man nochmal so ein bisschen mehr in diesem Thema, wie es halt damals in der NS-Zeit sozusagen ablief, diese Anfänge, so, ne, wie so Menschengruppen quasi stigmatisiert wurden, dann so langsam ausgegrenzt wurden, bla, bli, blub. Und das finde ich dann immer so ein bisschen immer super erschreckend, wenn man das mit heute vergleicht. Nicht, als wäre es jetzt so, ne, ich möchte es nicht überdramatisieren, aber trotzdem, wenn man so diesen geschichtlichen Blick da drauf wirft, denkt man immer, yo, crazy. Und das ist ja nicht nur die AfD, darauf möchte ich jetzt gar nicht so drauf rumreiten, aber wie wir als Menschheit jetzt gerade wieder an so einem Punkt sind oder schon länger wieder an einem Punkt sind, wo man so sagt, so, der, weiß ich nicht, die Afrikaner, die da an Silvester die Menschen, die Frauen belästigt haben, der, weiß ich nicht, whatever, so, ne, der arbeitslose Pole, der irgendwie hinkommt und so, dass man halt immer diese Klischees zeichnet und die ja selten irgendwie besonders positiv sind und vor allem, wenn es dann darum geht, solche, also, dass man quasi dann diese im Land dann eben Minderheiten in Zweifel so stigmatisiert, finde ich, ist immer ganz gruselig, wenn man dann so parallel gerade in seinem LK so Texte liest, wie man so Karikaturen von dem Juden quasi zeigt, um zu zeigen, wie absurd ist das denn? Mhm. Und gleichzeitig siehst du dann hier irgendwelche Wahlplakate, die da ziemlich nah dran sind. Und das finde ich irgendwie immer, finde ich spannend, wie dann doch 30% der Leute, die ja dann in verschiedensten Ländern gerade dann zum Beispiel die AfD wählen, denen das so, die das so nicht auf dem Schirm haben oder denen es halt egal ist oder die es halt wirklich bewusst wollen, was ich irgendwie nicht glaube, weil wir jetzt ja auch wieder festgestellt haben, dass super viele junge Leute die gewählt haben, was ja auch wieder nicht zu einem Podcast passt, weil wir hacken ja immer auf alten Leuten rum. Aber dass die jungen Leute so verkacken, wundert mich auch wieder. Aber das nur mal so kurz als kleiner Mini-Aufriss. Als großer Aufriss. Ja.
Also es ist so interessant, wie gefühlt so Lehren aus der Geschichte einfach nicht wirklich funktionieren. Also die haben eine Halbwertszeit von 3 Wochen. So. Und dann ist alles vergessen. Dort geil fand ich, ich habe da letztens so einen Podcast zugehört, da ging es aber eher um so Weltgeschehen, also nicht nur speziell jetzt Europa und welche Parteien. Und spannend fand ich so eine Beobachtung, die dann irgendwie so beschreibt, wie quasi die Geschichte sich quasi wiederholt, aber in nicht so, wie man es erwarten würde. Unbedingt. Beispielsweise, ich glaube, ein Beispiel war, lass mich jetzt nicht lügen, welches Land war das denn? Irgendein asiatisches Land, wo man so gedacht hat, das wird jetzt quasi ein sehr nationalistisches irgendwas Ding. Aber, anders, oh, warte mal, ich krieg's gerade nicht zusammen. Jedenfalls, die Aussage war, wenn man denkt, okay, ist beispielsweise in Europa wird sich das wiederholen, was in den 30er, 40ern und so weiter war, dann wiederholt es sich tatsächlich irgendwo auf der Welt, aber nicht in Europa oder halt nicht da, wo man es erwarten würde, was jetzt nicht heißt, man soll das jetzt kleinreden, sondern es passiert woanders genauso schlimm und immer dann, wo man gesagt hat, ah, guck mal, das sind jetzt die Linken oder die Rechten, das taucht woanders auf der Welt auf und überrascht einen total plötzlich. So, jetzt Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn man sagen würde, die USA waren in den letzten 30, 40, 50 Jahre so das liberale kapitalistische System, wird jetzt quasi zum nächsten eher kommunistischen System. Und wohin man dachte, oh, China wird das kommunistische Superreich und das dreht sich jetzt in den Kapitalismus mehr, als man es erwarten würde. Und beides also auf beiden Seiten passiert quasi so eine Art, da dreht sich das Ganze um 180 Grad, das System. Aber nicht da, wo man es erwartet hätte. Man hätte gedacht, ah, vielleicht kommt ein neues Land irgendwie neben China und wird zum nächsten kommunistischen Land, was auch immer. Aber nein, es passiert ganz woanders auf der Welt und die Geschichte reimt sich, wiederholt sich, aber nicht da, wie man es sofort erwarten würde. Und das ist halt sowas, was mich halt immer wieder so beschäftigt, ist halt, okay, was sind so die Sachen, die ähnlich kacke passieren wie in der Vergangenheit oder wo ähnlich schlimme Dinge passieren, aber wo rechnet man nicht damit oder wo bricht es dann aus? Ne? Also alle sitzen hier und denken sich so, oh Gott, hoffentlich haben wir nicht irgendwie die nächste NS-Zeit so und alle haben Angst davor und gucken halt auf die Länder, wo man es am ehesten erwartet, Deutschland. Und dabei passiert es aber vielleicht woanders und genauso schlimm oder irgendwas. Und das fand ich einfach einen interessanten Gedankengang, ohne dass, wie gesagt, mir fallen jetzt die Beispiele nicht mehr ein, aber das
ist... Ja, nicht schlimm.
Ja.
Und, aber ja, interessant ist, man könnte ja sagen, ne, was der Grund dafür sein könnte, ist, dass dann eben bei den Ländern, wo einem das sozusagen bewusst ist, dass die sich bewusst auch dagegen stellen können sozusagen. Also, ne, dass jetzt Deutschland mit seiner Geschichte halt besonders vorsichtig vielleicht in diesem Bezug ist und andere Länder, wo das nicht diese Geschichte gibt, die da vielleicht sagen, ja, lass das mal ausprobieren. Also, so blöd es klingt, aber so nach dem Motto, ja, vielleicht ist es ja das richtige politische System für uns gerade und in Deutschland würde man immer sagen, nee, Leute, wisst ihr noch? So.
Das ist interessant, weil jetzt, Gedankenexperiment, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt als Gruppe von Menschen oder als Individuum hast Bock darauf, quasi zum absoluten Machthaber von einem Land zu werden. Da gab es ja quasi, da kann man jetzt historisch nachlesen, okay, wir haben das damals, wir haben die Nazis quasi geschafft. Dann gab es einen bestimmten Pfad, ne, von wegen Wahlen in Wahlperioden immer stärker werden, dann halt bestimmte Gesetze aushebeln, dann typischer Move dieses, Notstand ausrufen und dann quasi über diesen Hebel quasi einfach die quasi an die Macht kommen und dann halt irgendwie das Militär mitnutzen, Geschichten, quasi solche Spiele. Jetzt hat man im Nachhinein natürlich gesagt, okay, es gibt bestimmte Grundmechanismen, auch in der Verfassung, die das nicht mehr so leicht möglich machen oder nahezu unmöglich machen. Weswegen es logisch wäre, wenn du jetzt quasi in derselben Geografie sagst, du willst jetzt in Deutschland quasi so einen Status erlangen wie Hitler damals, dann kannst du nicht einfach 1:1 das Hitler-Playbook nutzen, weil einfach das schwierigere Unterfangen ist. Also müsstest du streng genommen über andere Instrumente quasi an die Macht gelangen. Deswegen, ich glaube, das ist eine gute Erklärung dafür zu sagen, es wird nicht genau so da wieder passieren, weil die Leute, wie du auch gesagt hast, die sind darauf vorbereitet, die sind achtsam. Jeder würde jetzt sagen, Moment, Achtung, die AfD, weil es so viele Parallelen gibt, ist es sehr sichtbar und sehr und das war jetzt auch das, was ich die letzten Male immer so versucht habe rauszukitzeln. Ja, aber ich glaube, wenn es nochmal passiert, dann anders. So, dass man es das nicht offensichtlich ist, erst im Nachhinein offensichtlich. Und ich glaube, das ist eine gute Erklärung dafür, vielleicht warum eben das Pendel so ein bisschen schwingt und man sagen könnte, weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt sowas haben wie, sag mal, du willst so eine Machtposition haben wie in China, dass du einen Einparteienstaat hast, dann kannst du das nicht das gleiche Instrument spielen quasi wie in China, weil es wäre zu offensichtlich. Wenn du das gleiche Konstrukt quasi hier in Europa haben willst, weil es China quasi repliziert, dann müsstest du auf eine andere Art und Weise ein Parteiensystem einführen, was wahrscheinlich eher über einen eher demokratischen Wahlprozess erfolgt, aber dir dann trotzdem am Ende die quasi dieselbe Macht Struktur verleiht wie Xi Jinping oder so. Also ich glaube, das ist so das, was das vielleicht erklären könnte in irgendeiner Form.
Ja. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen, weil jetzt einfach wir bleiben in dem Experiment so ein bisschen, das ist ja auch das, was man vielleicht gerade so ein bisschen beobachtet. Also man entdeckt natürlich diese Parallelen, wie ich jetzt sage, so, ne, so eine Art Propagandaform, so ein bisschen, wir erzählen das, was die Leute hören wollen, wir kriegen viele Stimmen, ne? Also diese, ja, das ist ja nicht zu unterschätzen. Die letzten 3-4 Wahlen war es ja immer um die 30% für die AfD sozusagen. Das heißt, es ist ja schon, also es ist irgendwie schon ähnlich wie vielleicht damals mit der Partei, mit der NSDAP, aber die Leute sind darauf gefasst und mein Eindruck ist, es sind andere Methoden so ein bisschen, aber vielleicht ist es trotzdem, also ehrlicherweise, je mehr ich darüber nachdenke, ist, also vielleicht, weil ich gerade diese ganzen Texte gelesen habe, es ist trotzdem so ähnlich. Also
nee, Beispiel, ja.
Nee, Beispiel, so, genau, in diesem Beispiel jetzt gerade nur, genau, also nur in diesem Beispiel mit dem, ne, was ja die ganzen Wahlanalysen ergeben ist, Social Media, mega wichtig, haben alle anderen Parteien irgendwie verpennt, die AfD hat das Game gespielt und hat es irgendwie hingekriegt und das ist ja nichts anderes als, ne, Werbeblätter verteilen und irgendwie die Botschaft möglichst publik machen, einfache Botschaften, Feindbilder generieren, so, ne, Unzufriedenheit schüren, zu sagen, ja, die kriegen doch alle nichts hin, guckt doch mal, wie schlecht es euch geht,
ja,
und
ja,
jetzt, das nutzen wir aus, wir sind die, die es ändern. Und im Endeffekt ändern sie es dann quasi auch nicht so. Und aber trotzdem ist das quasi der gleiche Weg. In diesem, ich habe mir gerade überlegt, ob man darauf beziehen könnte, dass es anders geht. Aber ich habe das hier gerade das Gefühl, dass es doch ein ziemlich ähnliches Spiel ist. Aber das soll nicht widerlegen, was du sagst.
Nee, nee, das ist interessant, weil im Kern ist es immer die gleiche Methode. Nur es sind andere, wie soll ich sagen, es sind andere Feindbilder, wenn man so möchte, oder andere Ängste, mit denen gespielt wird. Das ist, ich finde das Interessante ist halt bei der, jetzt wenn du so eine Spektrumanalyse machst, ne, bei der, mein Verständnis für Spektrum ist, du hast auf der einen Seite die Nationalisten, die sagen, hey, wir, weiß nicht, die Deutschen sind die Tollsten und alle anderen sind schlecht, das ist so die AfD in meinen Augen, für die ist es einfach, deren Feindbild ist jeder, der nicht deutsch ist oder nicht irgendwie, das ist so, und die spielen 1:1 das Playbook, was damals quasi, die Nationalsozialisten auch gespielt haben, mehr oder weniger. Und da erkennst du die Parallelen sofort. Das ist auf der anderen Seite die, auf dem anderen Extrem hast du eher die Sozialisten, die halt sagen, naja gut, alle die mehr haben, alle die zu viel haben, ist der Feind letztendlich. Die grenzen sich darüber ab. Aber du hast immer wieder diese Gruppenbildung von wegen wir versus der Feind, eben die Reichen, wer auch immer, die Kapitalisten. So. Dann hast du dieses Feindbildkonstrukt und das wird auf diese Art und Weise gespielt. Und mittlerweile hast du quasi, also hast viele Parteien, die quasi sich selber über etwas definieren, wo sie gegen sind. Ne? Mhm. Also würde Sarah Wagenknecht sagt, wir sind gegen Menschen, die Geld haben.
Da weiß man nicht so genau, es ist immer noch ein bisschen unklar, was eigentlich genau.
Ja, aber im Kern, sind, eigentlich sind wir
gegen wollen, Leute, die Krieg wollen.
Im Kern ist es immer das gleiche Denken, egal welche Partei du nimmst, ist, wir glauben, wir wissen es besser als alle anderen und deswegen sagen wir, die sind doof und wir sind gut und deswegen wählt uns, weil wir werden euch helfen, weil die anderen sind doof und die sind gegen euch und gegen uns, wir sind jetzt ein Team und deswegen finden wir euch doof. Und im Grunde genommen ist es nur, wähl dein Feindbild, ob es jetzt die Menschen mit Geld sind, die nicht Deutschen sind oder die auch das Thema Klimawandel, das ist ein super Beispiel eigentlich, weil da sagen die Grünen nicht in dem Sinne, oder halt Klimaparteien sagen, das Klima ist der Feind, im Sinne von alle, die gegen das Klima agieren, und damit haben die quasi ihren Spielball gefunden, können da eben Botschaft mitspielen. Und dann sagt die FDP, die Regulierung ist der Feind oder der, ne, zu viel Staat ist der Feind. Aber es ist immer das gleiche Prinzip. Du suchst dir immer irgendwas aus, wo du gegen bist und versuchst dich dann über abzugrenzen und da dein Spiel zu betreiben. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Aber das ist so.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Aspekt gerade. So, und der ist gerade so laut und so publik und das nervt mich auch total. Also, weil ich glaube, es wäre verkürzt zu sagen, das ist alles, was Politik ist sozusagen, weil die könnten ja mehr, ne? Die haben ja Ideen und die haben die ja auch in ihrem Wahlprogramm, aber das sind nicht die gerade gespielt werden, genau wie du sagst, ne? Die spielen halt dann gerade die ganze Zeit nur diese Karten aus und denkt so, ja, juckt mich alles nicht, sagt mir nicht, was gegen und was alles Kacke ist und dieses Ganze, also das geht mir so auf die Nerven, dass wenn du mal noch irgendwie in Social Media oder egal, wo du reinguckst, dass es dann eigentlich immer nur noch ist, die Welt wird untergehen, wenn das, ne, jetzt Trump, Musk gestern oder so getwittert oder so, ne, dieses, wenn Trump nicht gewählt wird, ist es die letzte Wahl, die es jemals geben wird. Mhm. Das ist die größte die Demokratie wird untergehen, wenn. Und man denkt so, yo, chill mal deine Base. So, also die Demokratie geht nicht immer sofort gleich unter, wenn irgendwas passiert. Das haben wir jetzt auch lang genug gesehen. Und es gibt, dann sag lieber, was muss denn gemacht werden? Was sind die guten Ideen? Warum sollte ich dir folgen? Und ich habe keinen Bock, bei Leuten zu folgen, die mir einfach nur die ganze Zeit sagen, du musst Angst davor haben, weil, du musst Angst haben, denn. Und das nervt mich in dieser ganzen politischen Debatte einfach nur noch. Und da höre ich auch gar nicht mehr hin. Ist mir einfach wurscht.
Ja. Es ist, ich finde es halt immer so. Ich unterstelle den meisten, also meisten Leute, die in irgendeiner Form es an irgendeine Parteispitze geschafft haben, über jahrelanges Durcharbeiten, durch irgendwelche Gremien, Arbeit, lokal und regional, was auch immer, die sind nicht komplett dämlich. Die sind ja komplett, also, so, die werden ja auf der Glockenkurve so irgendwo schon eher, ne? Mindestens mal in der Mitte irgendwo aufzufinden sein. Ja. So. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie keinerlei Bewusstsein dafür ist. Aber, und das ist, glaube ich, das, was zum Ergebnis führt, es scheint wohl die effektivste Methode zu sein, anscheinend quasi dieses Feindbildspiel zu spielen. Weil ich frage mich immer, wenn du jetzt mal so eine Sarah Wagenknecht die schnappst und die mal so mit der mal ein Gespräch führst unter vier Augen und auf, ne, okay. Ich weiß nicht, inwiefern halt eben einfach dieses, weißt du,
die Rolle quasi gespielt wird.
Diese Rolle quasi dominiert im Außenbild quasi, weil im Grunde genommen, was halt gemacht wird, ist, man nimmt ja an, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eine bestimmte Meinung hat und versucht, diese auch so ein bisschen nach außen zu bringen und zu sagen, hey, guck mal so, wir matchen so, ne? Ihr seid meine Zielgruppe und ich bin für euch da, so. Und ich weiß halt nicht, ob du, ich könnte es zum Beispiel nicht, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ich spiele so eine Rolle relativ konstant gut, weil ich immer wieder denken würde, ja, aber nur weil viele Menschen das denken, muss das nicht richtig sein. Mhm. Und daher, oft ist ich glaube, das ist halt, das ist die Krux an der ganzen Nummer ist, oft ist es ja nicht das, was sinnvoll ist, was alle wollen, sondern meisten Menschen wollen im Kollektiv vielleicht einfach das, was geht. Obwohl es nicht die beste Lösung ist, aber eine Lösung. Und ich frage mich halt oft, weil ich glaube nicht, dass die Leute dumm sind. Ich glaube halt eher, dass es einfach nicht so viele Optionen gibt. Und ich glaube, da nimmt man besser irgendwie so einen kleinen Schritt nach vorne als gar nichts, so in vielerlei Hinsicht.
Ja, da bleibt nur für mich die Frage noch, die Frage ist, aber dann würden wir jetzt ja sagen, die Leute analysieren, antizipieren, was die Leute wollen. Aber es gibt doch auch noch die Option, dass ich aber vorgebe, was die Leute wollen. Wenn ich ihnen lang genug sage, ihr wollt doch das, dann wollen das irgendwann auch die Leute, weil die einfach keinen Schimmer haben, weil die sich damit wenig beschäftigen. Wenn ich denen jetzt 100 Mal sage,
so, klar.
Aber ihr wollt doch nicht irgendwann euren Job verlieren, auch wenn die Leute gar nicht Angst haben, den Job zu verlieren, wenn ich den 100.000 Mal sage, ihr wollt doch nicht euren Job verlieren wegen dem und dem. Und dann mache ich, also das heißt, in dem Beispiel, das ich gerade bei dir so verstanden habe, könnte man ja sagen, naja, komm, immerhin treffen die ja so ein bisschen die Interessen der Menschen und irgendwie geht es darum, wer kann am besten treffen, was die Leute wollen. Aber was ich so beobachte, ist eher das Gefährliche, dass die Leute diktieren, also die Politiker oder wer auch immer da Wahlwerbung macht, dass die diktieren, was die Leute wollen, dass sich so der Wahldiskurs so krass verschiebt, nicht, weil das wirklich vielleicht das richtige Interesse der Menschen ist, das unterstelle ich jetzt einfach mal, sondern weil das einfach denen oft genug gesagt wurde. Die da oben, habt doch Angst vor denen, die machen doch das und so. Und dann irgendwann sage ich, ja, stimmt, ja, das kann ja sein, ja.
Meine Theorie ist, du hast, also auch, du hast einen limitierenden Faktor, das ist die Aufmerksamkeit von allen Menschen. Sag, du hast in Deutschland halt, weiß ich, 84 Millionen Menschen und die haben halt nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne am Tag. Das heißt, im Grunde genommen konkurriert jeder um die Aufmerksamkeit dieser Menschen. Und
mit TikTok.
Also deine größte Konkurrenz sind TikTok, Fortnite und Netflix. So.
Ja.
Und dann versuchst du jetzt als Partei oder als Politiker ja zu sagen, ich will meine Ideen für die nächste Wahlperiode, wie auch immer, will ich halt den Leuten nahe bringen und will für mich werben, weil am Ende werbe ich ja um Stimmen oder ja. Und oder werbe für Stimmen. Und wenn du den limitierenden Faktor hast, okay, die Menschen hören dir halt im Zweifel nicht zu, dann gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, wie du quasi deren Aufmerksamkeit kriegst. Und ich glaube, ein Instrument, das smarteste Instrument ist, geht dahin, wo Aufmerksamkeit noch relativ günstig ist. Das war jetzt dieses, das war so ein bisschen das, was man mit Obama und Facebook so ein bisschen skizziert hat. Dann waren es auf einmal die Twitter und Instagram-Wahlen. Jetzt sind es die Podcast-Wahlen so ein bisschen in den USA jedenfalls. Und ich glaube, das Thema hast du in Deutschland ähnlich, ne? Dass du sagst, es gibt ein neues Medium. Das alte Medium ist gesättigt. Da kommst du kaum noch durch an die Leute. Also kommst nicht auf deren Timeline. Dann gehst du zum nächsten Medium. Das, wie gesagt, These wäre jetzt, dass demnächst halt langformatige Podcasts irgendwie das nächste Thema sind. Aber das ist eine Methode, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die andere Methode, und es gibt wahrscheinlich noch viele andere, ist aber zu sagen, ich werde einfach, ich falle mehr auf. Und wie kannst du mehr auffallen? Naja, indem du einfach extremer wirst. So, und ich glaube, das ist das, was halt eben deine Rolle von dir auch zu einem gewissen Grad verlangt ist, wenn du quasi verzweifelt bist und sagst, scheiße, ich komme nicht durch. Die Leute kennen mich nicht, wissen nicht, wer ich bin. Also muss ich irgendwie auffallen. Und dann kriegst du auf einmal so Charaktere zustande, wie die eine Frau von der FDP, die sich komplett lächerlich macht auf TikTok mit ihren komischen Videos.
Weiß ich
die
nicht,
Strack-Zimmermann oder wie sie heißt. Also, ne, also hat nichts mit Politik zu tun, aber ja, einfach.
Sie weiß nicht, wer sie ist, aber was macht die denn? Ich weiß nicht, was
ich meine. Ich glaube, die ist irgendeine hohe FDP-Vorsitzende.
Wer sie ist, weiß ich.
Genau. Ach so,
wer
sie was ist, sie macht.
Ich, aber genau.
Auf TikTok. Die macht einfach so random TikTok-Videos, so Day in the Life of oder weiß ich nicht. Also, wo du denkst, ja, das ist ganz nett, das ist so, aber sie sagt auch teilweise echt schräge Sachen und kommt so rüber wie so ein ganz, ganz komischer, also es kommt einfach nicht seriös rüber, sondern eher wie so ein Entertainer halt. Und da merkst du halt, okay, da ist die Verzweiflung anscheinend groß und da ist die Not groß, irgendwie Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Also geht man in ganz komische Wege oder neue Wege probiert, und halt. Ja. Und ich glaube, das ist so einer der Faktoren, weshalb ich so eine Art, alles wird etwas extremer als nötig. Und ich glaube, das ist ein reines Aufmerksamkeitsthema zu einem gewissen Grad. Weil ich glaube nicht, dass. Und dann ist halt wieder das Problem, da kommt das, was du sagst, dass wenn alle nur noch extremer reden, ist es dann nicht, also heizt es dann nicht die Lage so ein bisschen, also heizt das dann nicht die Stimmung so ein bisschen auf und alle werden damit auch per se extremer, weil sie nur noch extreme Meinungen und extreme Debatten hören. Und,
ja, weil, ne, also wenn ich mir das so vorstelle, wir sind natürlich auch irgendwie so ein bisschen abgebrüht und irgendwie kann uns wenig noch irgendwie begeistern im Zweifel oder so. Aber wenn ich mir jetzt so 15-, 16-Jährige angucke, die im Zweifel so sagen, hey, vielleicht finde ich Politik ganz spannend, so ich bin denn der SV und ich guck mal, was die Leute machen. Und dann sehe ich halt nur, I hate Taylor Swift. Der macht das und keine Ahnung was. Also die Sprache allein von den Politikern, ne, egal von wo, oder ne, keine Ahnung, es gibt von jedem Politiker hast du ja irgendwelche Zitate, wo du sagen kannst, alter Falter, das sind einfach im Zweifel für mich nicht mehr nicht die Menschen, das war vielleicht auch mal nicht anders, aber wenn man es mal genauer anguckt, so denkt man so, es sind halt irgendwie keine politischen Vorbilder. So, ich fände es total merkwürdig, wenn solche Menschen an der Macht wären und du halt dann sagst, ja, mein Kanzler sagt halt, keine Ahnung, ne, irgendwelche Sätze, die mit meinen Werten oder mit, also wo ich jetzt auch sagen würde, die so mit so kommunikativen Werten der letzten Jahre einfach nicht mehr übereinstimmen. Also gar nicht, es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um das Wie, um die Methodik der Wortwahl, die ich so abstoßend dann eben finde. Und wo ich denke, ja, ich will nicht jemanden, der die ganze Zeit rumschreit und der die ganze Zeit so propagiert, die Welt geht unter oder keine Ahnung was, egal von welchem Parteienspektrum, was ist das für ein Leader von irgendeiner Partei, von irgendeinem Land, finde ich einfach so unsexy und deswegen.
Ich glaube, das ist das Erwachen, was viele jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwie haben werden, im Sinne von, ich war so abgeturnt von den, sag mal, bekannten Parteien, dann habe ich irgendeine komische Partei gewählt, die Besserung verspricht, AfD, whatever, oder BSW oder irgendwas. Und dann wirst du merken, oh, ist ja das Gleiche. Also, ne, du wirst genauso überrascht sein, dass nichts funktioniert oder halt nur Quatsch bei rumkommt. Vielleicht sogar Schlimmeres. Und ich glaube, das ist das, was jetzt noch nicht so ankommt, weil die Hoffnung ist noch dabei, anscheinend in Thüringen, bis wie viel Prozent. Und, wenn es nächstes Jahr auch sehen, aber ich glaube, am Ende, nach x Jahren wird man sagen, ja, okay, war dann doch nichts. So, weil, und das ist das,
was. Die Frage ist, wie vielleicht kaputt gemacht werden kann in dieser kurzen Zeit. Das ist halt immer die Frage. Ne? Da gibt's
teilweise teilweise extrem viel. Das kommt jetzt drauf an, aber ich glaube,
weil, genau, es gibt ja diese Sichtweise, dass Menschen so sagen, ja komm, lass sie doch jetzt einfach mal 3 Jahre zeigen oder 4 Jahre zeigen, dass sie auch nichts auf die Kette kriegen und dann ist das ganz schnell wieder vorbei irgendwie, ne? Und dann gibt es die andere Politikwissenschaftler-Sichtweise sozusagen, die dann eher sagt, naja, aber also es ist schon gefährlich, wenn, also Menschen, also Politik, also Parteien können schon auch relativ viel Schaden anrichten und dann müssen wir erstmal gucken, wie man da wieder rauskommt, so, ne?
Ja, ich glaube halt, dass das jetzt, es ist, die spannende Frage ist halt, inwiefern, das ist jetzt so eine beschissene Situation, in der man gerade steckt, als Land, oder ich glaube in vielen Ländern in Europa ist es so, man hat etwas, was man sehr gut identifizieren kann als sehr gefährlich, negativ und potenziell schädlich. Und jetzt ist man in diesem Dilemma, dass man auf der einen Seite sagt, naja, lässt man es halt zu. Und das Zulassen wäre ja streng genommen, naja, eine Volksentscheidung. Oder sagt man, man dreht bestimmte Prinzipien um und sagt plötzlich, naja, gut, aber wir können das ja nicht zulassen. Also legitimiert man damit quasi Veränderungen im System, die das verhindern.
Was ist sowas wie das Verbot sozusagen wäre, ne? Wenn man dieses Verbotsverfahren weiter pushen würde oder wie auch immer.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn man ein Verbotsverfahren pusht, was auf bestehenden Richtlinien, auf bestehenden Grundsätzen basiert, ist es ja keine Veränderung des Systems. Aber wenn man jetzt sagt, ja, gut, wir verändern jetzt aber Rahmenbedingungen des demokratischen Systems, indem wir sagen, weiß ich nicht, man verändert jetzt den Stimmanteil, den es bedarf für bestimmte Gremien zu besetzen, wie auch immer, dann ist halt die Frage, ja gut, ist es etwas, was quasi, ist es etwas, was, wenn man das einmal macht, ist es dann, inwiefern sagt man dann, akzeptiert man noch die Stimme des Volkes oder nicht? Und das kann halt schnell auch umschwenken. Und ich glaube, das ist gerade so ein Dilemma, was du halt hast. Und auf der einen Seite willst du es nicht zulassen, auf der anderen Seite willst du es aber auch nicht, du willst nicht die gleichen Mittel wählen, um das zu verhindern. Und,
das ist ja das, was man gerade so ein bisschen beobachtet, ne? Dass die Parteien halt sagen, wir koalieren halt nicht mit der AfD, so, das ist halt alles noch, ist halt alles demokratisch fein, legit, so, ne? Wählt, wenn ihr wollt. Wir koalieren halt nicht mit denen und die AfD spielt halt die Karte, naja, aber der Wille des Volkes ist ja schon, dass wir mitregieren, weil wir haben die meisten Stimmen. Also ist das doch feindlich gegenüber dem Volk. Und dann sagen die anderen wieder, naja, aber 60-70% wollen euch halt auch nicht. So, und die vertreten halt wir. Und deswegen koalieren wir halt miteinander, weil wir die Mehrheit des Volks abdecken. Jeder kann für sich quasi den Spin so drehen.
Beide haben gleichzeitig nicht Unrecht. Also es ist, beide haben einen Punkt. Und was mich halt so fasziniert ist, ich habe das Gefühl, das ist wichtig, dass es als alles irgendwie geklärt wird und irgendwie dass es irgendwie weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, während das so abläuft, also dieses dieser offensichtliche Kampf quasi zwischen den Ideologien, hast du gleichzeitig aber so einen relativ schnellen Zerfall, der leider quasi eigentlich Aufmerksamkeit bedarf. Also im Sinne der Wirtschaft jetzt aktuell zum Beispiel in Deutschland sieht es gerade gar nicht rosig aus und eigentlich müsste man jetzt agieren und jetzt Dinge tun, um das irgendwie zu verhindern, aber auf der Seite ist man gerade aber mit anderen Dingen beschäftigt. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass
man. Ja, und andere würden das ja über Klima sagen zum Beispiel, ne? Andere würden ja genau sagen, ey, das Klima ist gerade so wichtig, wir müssen da jetzt gerade drauf gucken. Ja. Das macht mir Sorgen und wir reden hier über, keine Ahnung, ob wir Mauern bauen oder nicht, so ungefähr, ne?
Exakt, und ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, Prioritäten werden relativ schnell von der Realität quasi gerade gerückt.
Was du meinst.
Also, ja, jeder kann sich um alles Sorgen machen, was er möchte, egal ob es das Klima ist oder die politischen Ideologien, die gerade da so vorherrschen oder sonst was. Aber wenn Konto leer ist am Ende des Monats, ist das deine individuelle Realität und dann ist das deine Priorität oft. Und ich glaube, was ich mich halt frage, ist, kann man nicht beides gleichzeitig, also man muss ja nicht alle Probleme lösen, aber kann man sich nicht auf die, also die aus meiner Sicht wirklich wichtigen Dinge jetzt konzentrieren und gucken, dass Deutschland nicht komplett abkackt wirtschaftlich, wird das nicht irgendwie Prio 1, weil am Ende des Tages für das halt, wenn man das nicht in den Griff kriegt.
Ja, die Frage ist, wie lange kannst du die Karte spielen, dass die bösen Ausländer daran schuld sind, dass das Konto dann vielleicht leer ist. Vielleicht kannst du die Karte lange spielen, aber ich vermute, irgendwann wird dann klar, ach nee, die sind ja doch gar nicht so schuld daran. Vielleicht hätten wir mal früher
das andere ist, Dinge das tun ist halt müssen. Das ist halt so ein bisschen, ich finde, damit macht sich halt, das ist das, was du gerade beschrieben hast mit, man guckt sich dann irgendwie so eine Parlamentssitzung an und denkt sich so, Leute, die sitzen alle am Handy und nehmen sich wie Leute im Kindergarten. Und ich finde halt jetzt quasi, also eine sich verschlimmernde Situation zu nutzen, um dann quasi seine Ideologie zu pushen und sich quasi ein so irgendwas rauszupicken, was einem gerade passt und dann zu sagen, also das geilste Beispiel ist, du hast jetzt irgendwie irgendein Konzern, kündigt an, VW kündigt an, 30.000 Stellen abzubauen. Okay. Dann geht die AfD hin und sagt, ach, guckt mal die Ausländer. Dann sagt die Grünen, ach, guckt mal, die haben Klima nicht ernst genommen. Dann sagt die SPD, ah, guckt mal, die bösen Kapitalisten haben gestern, letztes Jahr noch 10 Milliarden Euro ausgeschüttet an Dividenden und jetzt streichen sie halt die Stellen. So. Und jeder pickt sich so sein Ding und keiner sagt, hey, warte mal, wie können wir eigentlich verhindern, dass das passiert?
Ja, alle meinen ja, dass sie das damit verhindern würden.
Ja, genau, aber keiner hat, also die Realität ist nie so simpel, wie es dargestellt wird. Und das ist das, wo ich halt denke, ja, okay, das ist so, das zeigt einfach, wie krass Nullsummenspiel das ganze Thema ist. Weil es geht nicht darum zu sagen, wie können wir die Situation wieder verbessern, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, wie kann ich fürs nächste Jahr einfach genug Stimmen aggregieren, um dann vermutlich nicht viel zu tun, weil uns gegenseitig alle blockiert werden. Und das wirklich? Ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich das noch Sinnvollste, aus je nachdem, welcher Perspektive du schaust, aber Fakt ist, es rutscht einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weg und die Frage ist halt, wann hört man dann auf zu sagen, okay, reicht jetzt mit Handys in der Parlamentssitzung. So, wann kommt das Handyverbot?
Ja. Ich noch als letzten Punkt, den ich dazu noch sagen kann, was ich noch ganz spannend fand in diesem Adorno-Text, ist, dass er als einen großen Faktor dieser Gefährlichkeit der damaligen Zeit ausgemacht hat, diese Mechanisierung quasi. Also, dass da Ingenieure waren, die halt gesagt haben, boah, geil, ich baue den schnellsten Zug, ich baue die effektivsten Gaskammern und so weiter und so fort, dass quasi diese, er hat das irgendwie Fetischisierung der Maschinen genannt. Das fand ich ganz spannend und dann habe ich so ein bisschen überlegt, das ist ja was man, also ne, natürlich gibt es ja viele Unterschiede auch sozusagen, aber ich habe so kurz mir das Gedankenspiel erlaubt zu sagen, wie ist es denn heutzutage mit KI und so im Zweifel, ne? Dass man halt sagt, okay, wir haben da eine Technik, die finden wir im Zweifel so geil und wir pushen die jetzt quasi und wollen immer effizienter sein und so weiter und so fort und dann fragst du irgendwann vielleicht nicht mehr, was ja, also was wir zum Glück als Gesellschaft in meinen Augen, glaube ich, schon tun, es gibt immer einordnende Stimmen sozusagen, ne? Wenn man dann feststellt, ah, ChatGPT hat irgendwie doch, keine Ahnung, so ein Racial Bias, weil so ist es halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil es irgendwie die und die Studien mit einbezogen hat. Aber wenn es das quasi, also wenn du jetzt sagen würdest, es ist keiner, der irgendwie auf die Bremse tritt, würde man immer wieder wahrscheinlich in solche Fallen tappen, dass du sagst, du hast da irgendwas Cooles, was alle irgendwie spannend finden. Das Versprechen ist da, es wird irgendwie effizienter, du gewinnst damit im Zweifel Arbeitsplätze, du kannst glückliche Leben garantieren, warum auch, wie auch immer, so, du kannst Lernen erleichtern. Und im Zuge dieser Fetischisierung, also dieses, ich finde es so geil, vergisst man im Zweifel dann, oh, da sterben Menschen irgendwo in irgendwelchen Produktionslagern oder was auch immer, ne? Also nur als Beispiel. Und das, genau, das fand ich auch ganz interessant, wo ich dann aber nicht jetzt irgendwie die große Parallele zu AfD und Co. gefunden habe, jetzt in irgendeiner Form. Das ist jetzt nicht die große, wir finden Technik so geil Partei im Zweifel, aber habe ich nur so kurz überlegt, ob diese KI-Nummer oder weiß ich nicht. Also eigentlich ist mir nur KI eingefallen, ehrlicherweise, weil das gerade so eine Technologie war, eher so vor 2 Jahren, wo alle gesagt haben, boah, mega geil und dann vielleicht schnell Dinge passiert sind, aber dann ja auch relativ schnell gebremst wurde wieder. Vielleicht genau wegen dieser Lehren, weil man gemerkt hat, wir sollten das nicht so einfach aus der Hand, also so sich von selbst quasi weiterentwickeln lassen, weil Effizienz ist nicht das einzige Kriterium, das wir brauchen. Wir haben vielleicht auch noch andere Faktoren.
Das ist so spannend, weil meine Wahrnehmung zu dem Thema komplett unterschiedlich ist an dem Bereich.
Okay.
Ich sehe da also überhaupt keine Bremse, im Gegenteil. Also ist
okay.
Also in meiner...
Ich dachte jetzt an diese KI-Treffen, weißt du, wo dann irgendwie diese Robotik, also ganz am Anfang, also diese, ne, vor 2 Jahren oder so, als da diese Treffen waren und wir müssen erstmal eine Woche pausieren oder 2, 3
ja,
und so und dann...
Ja.
Ne?
Ja,
das meine ich jetzt so, aber...
Das war so, in meiner Bubble war das, also in meiner Bubble war das so ein kurzer Moment, wo man es probiert hat.
Mhm.
Und dann war es plötzlich, hat jeder gemerkt, okay, fuck it. Und seitdem ist quasi, das ist so wie so Wettrüsten im Kalten Krieg mal 1000, so der Geschwindigkeit.
Ja, spannend, dann ist es ja vielleicht doch parallel, erzähl mal. Ja,
also, weil
in meiner Welt ist halt diese KI mittlerweile so unattraktiv und so langweilig geworden. Also ich habe im letzten Jahr nicht einen Berührungspunkt mit KI gehabt. Also bewusst jetzt so mit ChatGPT oder so irgendwie gehabt. Klar, manche Schüler nutzen das immer noch, weil sie es irgendwie witzig finden. Aber gute Ergebnisse liefert es nicht so. Und deswegen ist so, ja, einfach wenig Thema geworden. Aber deswegen bin ich mal gespannt, was deine Parallele ist, quasi deine Perspektive.
Also, was vor 2 Jahren und auch letztes Jahr und wahrscheinlich immer noch super schwierig war zu überlegen, wo geht die Reise hin, um quasi aus diesem coolen Partytrick namens Chatbot irgendwas Sinnvolles zu kreieren, was wirklich Probleme löst in der Welt. Und es gab quasi mindestens mal so zwei offensichtliche Ansätze. Der eine Ansatz war mehr von allem, mehr Daten, mehr Computerleistung, mehr Rechenleistung und so weiter. Und der andere Ansatz war, oh, wir brauchen so einen Paradigmenwechsel von dem Verfahren, was wir jetzt kennen, welches heißt viele Datensätze, Lernprozess, Output ist das Modell und das Modell kann dann bestimmte Dinge basierend auf dem Lerndatensatz, den es gekriegt hat.
Und hin zu Input oder was meinst du?
Bitte?
Hin zu was? Also
hin weg von dieser reine einmal trainieren, dann hast du einen Modellprozess zu, wie kannst du vielleicht einen Prozess orchestrieren, wo eben das Modell nicht damit endet, dass es einfach quasi Input reinbekommt und Sprache ausgibt, sondern wie kann das Modell vielleicht noch mehr Dinge tun, die wir vielleicht tun als Menschen. Sowas wie logische Schlussfolgerung ziehen und denken. Was heißt denken überhaupt? Und seitdem quasi, da gab es einmal diesen kleinen Blip von wegen, okay, es haben dann gefühlt die halbe, also wenn du diese ganze AI-Welt in 2 Lager teilst, die eine Hälfte hat gesagt, wir sollten das jetzt mal für 6 Monate pausieren. Und die andere Hälfte hat gesagt, fuck it, auf gar keinen Fall. Und dann hat quasi automatisch die Hälfte gewonnen, die gesagt hat, wir machen einfach weiter. Und seitdem lese ich täglich, und das ist so ein bisschen die Nvidia-Aktie, wie quasi in dem einen, deswegen habe ich gesagt, es gibt so 2 Methoden, auf der einen Seite einfach mehr von allem, wie quasi jedes Unternehmen, was irgendwie ernst zu nehmen ist in dem Bereich Künstliche Intelligenz, quasi gerade einfach blind quasi zu Nvidia geht und sagt, ich kaufe euren gesamten Bestand, egal was. Facebook, Microsoft,
OpenAI. Wir haben noch Bitcoin-Lieferung, sorry, wir brauchen noch.
Ja, egal, Facebook, Microsoft, OpenAI, Google, Apple, Tesla, Mistral aus Frankreich und ein paar andere Firmen, wo quasi, das ist so interessant, nur eine Anekdote, es wird ein Unternehmen gegründet, besteht aus den Top-Leuten in dem Bereich und Investoren sagen, hier sind Milliarden Startkapital. Milliarden. Nicht im Sinne von, das ist eure Unternehmensbewertung, sondern hier ist einfach 1 Milliarde US-Dollar. Geht zu Nvidia und sagt, ihr kauft 100.000 von den Dingern. Das ist das Game. Und das heißt, da gibt es in keinster Weise irgendwie gerade Zurückhaltung oder niemand sagt, hey, wir werden jemals zu viel Rechenleistung haben.
Spannend.
Das existiert nicht. Jeder kauft wie bekloppt und baut die Dinger so schnell wie es möglich nur geht aus. Bis zu dem Punkt, und das ist jetzt, das ist mit dieser Idee quasi jetzt auch klar geworden, ist, wir haben nicht die Energieinfrastruktur, um das nächste Level zu erreichen. Weshalb quasi insbesondere Microsoft und Amazon gerade sehr, sehr stark quasi Lobby dafür betreiben, ihre Rechenzentren energetisch auszubauen, in der Regel mit, oh, wir können doch eins dahin bauen, neben dem Atomkraftwerk, und können wir nicht Deal machen, dass wir einfach die gesamte Energie für unsere Rechenzentren nutzen. Das heißt, jetzt gerade ist so, die Leute denken, also die Unternehmen denken darüber nach, wie können wir in den nächsten 5 Jahren möglichst viel Energie irgendwo herbekommen, um die Dinger zu betreiben auch. Und das ist halt einfach nur dieser Strang von mehr, viel hilft viel und wir machen alle ganz viel und da gibt es, wie gesagt, kein Ende in Sicht.
Keine Bremse, ja geil.
Im Gegenteil, das ist gerade so, kauf alles, was du hast und guck, dass du möglichst viel Atomkraftwerke einfach bauen kannst, neben den Dingern im besten Fall, weil es gerade die einzige Energiequelle ist, die Umwelt nicht kaputt macht in dem Sinne und einfach da genug Mengen liefert. Und das ist so.
Aber spannend, ja. Nur, genau, das würde ja so ein bisschen dann vielleicht, also wenn man es jetzt, ne, wenn man es jetzt mit einer dunklen Brille angucken will, ja so ein bisschen diese Adorno-Perspektive im Zweifel, okay, in diesem Rush gucke ich vielleicht nicht so da drauf, wer liefert mir irgendwelche Sachen, in welche Abhängigkeiten begebe ich mich vielleicht gerade, weil das Ziel ist einfach dieses Rennen zu gewinnen sozusagen und dabei übersehe ich vielleicht auch Dinge, die nachher vielleicht schwierig sind, keine Ahnung, wie klar, zum Beispiel die Lagerung von Atommüll sozusagen oder whatever, ne? Dass das jetzt einfach gerade keine Rolle spielt, weil Effizienz, weil die KI-Strom ist gerade das Wichtige sozusagen.
100%, ja. Das ist klares Ziel vor Augen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hast du halt eben diesen Ansatz zu sagen, gut, können wir nicht zu einem Punkt, wo wir eine Art Paradigmenwechsel schaffen von hier ist unser Lern zu Modellsystem, was am Ende sowas wie ChatGPT produziert, können wir nicht mehr machen. Und da hat OpenAI sowieso jetzt vor einer Woche oder zwei so Vogel abgeschossen, die haben ein neues Ding released, O1 heißt das.
Das O1, ne?
Ja, und das ist quasi im Grunde genommen ist es ganz smart, es ist eigentlich ChatGPT, aber es fragt sich selbst immer weiter. Also es ist eine Art Prozess mit integriert, der sagt, hey, ich krieg irgendwie eine Aufgabe und ich versuche die Aufgabe zu lösen, indem ich mich selber die ganze Zeit mehr oder weniger frage nach Dingen und am Ende komme ich mit einem Ergebnis. Und diese Ergebnisse sind extrem gut im Output und es zeigt dir, wie es da hingekommen ist, Schritt für Schritt.
Interessant.
Und natürlich, du fragst, ja, kannst du mir eine bestimmte Aufgabe lösen? Und sagt, ja, okay, Moment, erstmal muss ich verstehen, was es überhaupt ist. Und dann siehst du, ah, ich habe das verstanden, das sind meine Annahmen. Und dann recherchiere ich mal, und dann liegt diese Rechercheergebnisse, füge die da hinzu. Und nach 15 Schritten oder was auch immer, kommt dann, hey, hier ist die Lösung. Und das Ding sagt quasi, hey, ich denke gerade. Und es dauert teilweise 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Und auch da ist immer, wie viel von diesen Nvidia-Chips hast du hinten stehen, was dann beeinflusst, wie schnell das Ding denken kann oder eben nicht. Und das ist so ein neuer Ansatz. Und was wird im nächsten Schritt passieren? Alle werden diesen Ansatz mehr oder weniger kopieren oder vielleicht hat jemand einen besseren Ansatz. Aber da geht es auf der Seite auch weiter. Und auch da, wenn du da sagst, oh, es kommen neue Ansätze raus, die sind vielversprechend, ist die Frage, brauche ich dafür weniger Energie oder nicht? Und die Antwort ist in der Regel bisher nicht, oh, wir brauchen dafür weniger Computerleistung oder Energie. Deswegen sagt man, okay, bitte macht weiter, bitte kauft weiter, bitte baut diese Rechenzentren. Und das ist gerade so,
interessant.
Nirgendwo gibt es jemanden, der sagt, okay, wir sind eigentlich fertig, wir können jetzt ein bisschen chillen, das reicht jetzt auch. Ja.
Aber nur kurz noch, weil du da gerade so von berichtet hast, aber es ist doch richtig, dass auch O4, also die ChatGPT-Variante davor quasi, die neue, coole, die ist immer noch nicht so richtig full release mit den Features, die sie damals angekündigt haben, richtig?
Korrekt, ja. Auch deren anderen Modelle sind nicht released.
Und okay, weil das sind immer noch dann so ein bisschen, deswegen denke ich mir bei diesen Präsentationen mittlerweile, beim ersten Mal habe ich mich hypen lassen und dann dachte ich mir so, ja, das sind halt irgendwelche Tech-Demos. Das ist so, wenn ich sagen würde, keine Ahnung, wie bei so Konzept-Cars, so ich fahre irgendwann diesen BMW, der irgendwie über die Straße schwebt oder ich, keine Ahnung, spiele das Spiel, wo du halt so 10 Minuten Tech-Demo hast, die halt hyperrealistisch aussieht, aber bis das in dem Spiel ist, vergeht 10 Jahre so ungefähr. Deswegen, das ist eben das Spannende. Deswegen ist, finde ich, für den Endbenutzer, also für den.
Ist super weit weg.
Ja. Genau. Für so einen Billo-Customer wie mich, einfach dann doch. Ich lasse mich immer mal wieder von entzünden, aber dann denke ich mir im nächsten Moment auch dann schnell wieder: Ach so, das funktioniert ja gar nicht so, dass das jetzt wirklich bald bei mir auf dem Handy funktioniert, sondern das ist ja erst in ein paar Jahren. Da muss ich selber mich wieder, merke ich immer wieder, wie ich selber mich verarschen lasse, weil sie legen es ja schon so an, dass sie sagen: Hey, das wird im nächsten Update sein und dann merkt man immer, ah nee, es ist nicht im nächsten Update. Also ist ja schon so ein bisschen fies, weil sie ja nicht sagen, hey, pass auf, Full Disclosure, das hier ist irgendwie eine Tech-Demo, in 10 Jahren ist das unser Ziel, sondern hey, wir produzieren es hier und wir geben dir das Gefühl, mach das mal, damit unsere Aktie steigt, damit ihr jetzt nochmal ein Abo abschließt und wir schon mal ein bisschen Geld reinkriegen wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das ist das, was man so links und rechts mitbekommt, ist, es gibt gerade einfach einen riesen Bottleneck, was die Rechenleistung angeht. Also alle kämpfen halt um Kapazitäten. Das heißt, niemand kann, also ich glaube halt diese ganzen neueren Modelle bei OpenAI, ich glaube nicht, dass die nicht funktionieren. Ich glaube einfach, dass die Experience super schlecht wäre, wenn du sagst, du hast halt zwei Anfragen am Tag oder drei, weil mehr kann unser Server halt nicht unterkriegen. Und ich glaube, das ist halt einer der limitierenden Faktoren im Moment, ist halt einfach nur, dass man einfach weiß, okay, wir könnten das zwar irgendwie in Paket bündeln, aber machen wir nicht, weil wir haben lieber, weiß ich nicht, 100 oder unsere internen Leute, sagen wir verkaufen es an Microsoft, die können es intern nutzen und die lassen es auf ihren eigenen Server laufen und die läuft es und die können davon profitieren, anstatt dass wir das halt die breite Öffentlichkeit geben. Ich glaube, das ist gerade so der Grund, warum es nicht so ausgerollt wird. Und halt viele Sachen kommen in Europa gerade einfach nicht an, weil es einfach noch regulatorisch Zeit bedarf. Das heißt, ich glaube, das, was wir hier sehen, ist halt nochmal 6 Monate bis ein Jahr verzögert im Vergleich zu dem, was Leute außerhalb von Europa quasi gerade nutzen können und sehen.
Ja. Und ich glaube Sprache, ne? Also dass ja da manche Sachen in Sprache Englisch vielleicht auch hier schon verfügbar wären und so, gerade bei so Language Models natürlich ist auch relevant, ist, wie die sich ausdrücken und dann ist die Übersetzung halt nochmal schwieriger, als wenn du es in Englisch machen kannst sozusagen, ne?
Ja, ja.
Das wird ja wahrscheinlich bei Apple Intelligence auch so sein, so wie ich das verstanden habe.
Ja, das kommt erst in Englisch raus, aber dann
nach Deutsch, genau.
Nicht, ja.
Genau.
Ja. Genau. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist halt null Bremse gerade und das ist das, was man jetzt so ein bisschen aus spieltheoretischer Sicht dann betrachten kann und sich Frage stellen kann, okay, was für eine Rolle spiele ich denn in diesem Modell? Also wenn du jetzt sagst, du hast, sagen wir, die ganzen Unternehmen sind in den USA ansässig, okay, du hast auf der anderen Seite hast du China, die halt relativ viel auch machen, da kommen relativ viel auch so Releases, hier, wir haben unsere Benchmarking-Modelle haben jetzt, Alibaba macht da viel und die anderen großen. Und dann ist die Frage, ja, okay, wo sieht man sich selbst in dieser Zukunft, ne? Und das ist das, was für mich halt spannend ist, aus Perspektive von, wie nutzt du es als Unternehmen? Das ist halt so eine tägliche Frage, die im Kopf rumschwirrt, ist, okay, was bedeutet das, wenn so ein Modell wie das neue von OpenAI, dieses O1, was, wenn das dann da ist plötzlich? Was macht das mit der Art und Weise, wie jemand vielleicht Unternehmenssoftware nutzt. Also wie erstellst du künftig Präsentationen? Wie recherchierst du? Wie erstellst du Arbeitsblätter? Sowas. Und dann muss jedes Unternehmen für sich halt entscheiden, okay, bin ich Konsument davon? Entwickle ich meinen eigenen Kram? Und so weiter. Und ich glaube, das, was halt so die große Kritik gerade ist in Europa, ist halt einfach, dass es eigentlich unmöglich ist, den Gedanken weiter zu verfolgen und sagen, ich werde Teil dieser Gang und mach selber was. Dafür hast du das Kapital nicht, dafür ist Venture nicht in Europa stark genug, dafür hast du das regulatorische Umfeld nicht, dafür hast du auch nicht das Backing. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich baue jetzt so eine riesen Chip-Fabrik mit, weiß ich, 100.000 Nvidia-Chips und dann wahrscheinlich, also wahrscheinlich kriege ich dafür gar keine Genehmigung in Deutschland, weil es dann heißt, okay, ist das nicht eine riesen Umweltverschmutzung? Die Antwort ist, ja, das stimmt. aber du hast dafür keinerlei Nährboden quasi und damit ist man de facto automatisch in der Rolle des Konsumenten und ich hoffe, dass einfach dann, oder du hoffst letztendlich, dass dann Google und Co. am Ende sagen, ja, ihr dürft das auch benutzen. Wir geben euch auch Zugriff auf das neueste Modell. Ja.
Das stimmt, aber also ich, zumindest was ich jetzt bei dieser Brandenburg-Wahl mitbekommen habe, ist ja, dass das Tesla-Werk da wohl doch ja ganz schön dafür sorgt, dass es denen ziemlich gut geht, also finanziell sozusagen, witzigerweise. Das habe ich in dem Rahmen noch mitbekommen. Ich dachte, ja ganz ehrlich, irgend so eine Firma, die da irgendwie so eine, also ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Reifenhäuser oder die sind, ist ja irgendwie auch egal oder keine Ahnung, vielleicht unterschätze ich jetzt Reifenhäuser, I don't know, so ein Trostsauber Unternehmen, aber dass das wohl dafür sorgt, dass es da wirtschaftlich wohl relativ denen gut geht und das hat ja irgendwie auch einigermaßen funktioniert. Klar gab es da auch alle möglichen Schlagzeilen und Blockaden und so weiter und so fort. Ich weiß immer nicht, wie sehr die hochgepusht wurden, ob es nicht einfach im Endeffekt dann doch eigentlich relativ normaler Bau war sozusagen, weil ich krieg's ja bei Chiara auch mit, selbst wenn die irgendwie so ein Innenstadtgebäude baut, gibt es halt immer wieder irgendwelche kleinen Probleme, wenn Dinge gebaut werden, so, ne, ob die jetzt so viel größer waren, I don't know, auf jeden Fall wurden sie sehr schnell mit Geld gelöst, in irgendeiner Form, so, dass es halt irgendwie funktioniert hat, so, weil da gesagt wurde, hey, das ist euer Vorteil und das wäre ja so ein bisschen eine Hoffnung für das, was du ja eben prognostiziert hast, so ein bisschen, hey, wäre es nicht sinnvoll, so ein bisschen dann eben auf manche wirtschaftlichen Zweige sozusagen zu gucken, damit es den Leuten erstmal wieder ein bisschen besser geht Und wenn es dir wieder ein bisschen besser geht, haben die vielleicht, also wirtschaftlich besser geht sozusagen, haben sie vielleicht weniger, sind sie weniger anfällig dafür, sich anstecken zu lassen für, guck mal die bösen Ausländer, guck mal die bösen das.
Exakt.
Weil ich habe gerade kein Feindbild, weil mir geht's eigentlich ganz gut. Warum muss ich jetzt andere Leute haten, wenn es mir selber ganz gut geht? So, ne?
Das ist der Punkt. Du hast immer dann, wenn es den Leuten sehr schlecht geht, suchen sie nach Gründen und sind dafür empfänglich. 100%.
Und einfach sind halt ne die kleinen Gruppen, die sich nicht so richtig wehren können erstmal. Das sind halt erstmal die leichtesten Feindbilder im Zweifel.
Genau, ja. Und wie gesagt, du hast ja aus politischer Sicht auch ein Incentive dazu, halt Feindbilder quasi zu kreieren, beziehungsweise die nochmal so ein bisschen zu highlighten, weil das die Sympathie der Wähler im Zweifel bringt. Das heißt, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung in gewisser Hinsicht, weil das System, das darauf ausgelegt ist, und wenn es allen wirtschaftlich gut geht, wenn niemand irgendwie hungert, wenn niemand Sorge hat vor irgendwas, dann interessiert es dich in der Regel einfach nicht. So. Und deswegen, das ist das, warum ich halt hoffe, dass einfach da irgendwie eine Kehrtwende kommt und man sagen kann, hey, in Deutschland geht es den Leuten einfach wieder gut, weil alle haben alles, was sie brauchen. Wirtschaft läuft, boomt, alle haben Jobs, allen geht's gut. So, dann, ich glaube, dann sind auch diese ganzen Themen plötzlich auf einmal nicht so stark bespielt von allen Seiten. Warum auch?
Kommt die Intel-Fabrik? War nicht irgendwie Intel, die irgendwie eine Fabrik bauen wollten? Oder war es eben nicht? Ich weiß gar nicht.
Sie wollten bauen. Es gab auch einen üppigen Boost quasi von der Regierung, Subventionen und so weiter. Alles cool. Dann haben sie angefangen. Dann wurde es, ich glaube, für 2 Jahre verzögert, weil man da schon gemerkt hat, und Intel ist halt als Unternehmen quasi gerade im Zerfall, wird vielleicht sogar verkauft. Okay. Und gerade ist also bei ist Intel nicht eher Sparkurs.
Versagen der Regulation, sorry. Es ist quasi kein Versagen, also nicht die Überregulation, sondern die haben es einfach verkackt, so ein bisschen selber,
Intel. Intel war kein, also hatte man jetzt kommen sehen können oder nicht, aber Intel war jetzt schon seit Jahren, hatten die halt ihre Krise mit ihren Chips, dass sie gemerkt haben, okay, die können einfach nicht mehr mit Nvidia konkurrieren und auch nicht mit allem, was quasi im Mobile-Bereich kommt. Was halt jetzt bitter ist, und das weiß ich, wie das geregelt ist, ob halt die 11 Milliarden Subventionen, ob die quasi dennoch fließen und die
trotzdem geflossen sind.
Ja, weiß ich, glaube aber nicht, aber ja. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das Spannende ist halt, viel, viel wichtiger ist, glaube ich, die Überlegung, warum ist es überhaupt nötig, quasi, dass der Staat so eine große Rolle in dieser Entscheidung spielt. Ne? Wenn du jetzt sagst, es gibt, zum Beispiel bei Tesla war es ja auch, die haben gesagt, okay, wir suchen einen Standort, die haben gesagt, okay, das ist ein cooler zentraler Standort, machen wir. Da hat tatsächlich Deutschland als Standort überzeugen können, was meist damit zu tun hat, dass einfach viele Autounternehmen hier sind und viele Leute, die sich in der Autoindustrie auskennen, halt da sind, dass du halt einfach einen großen Talentpool hast. Und das sind halt die Kriterien, die überzeugt haben am Ende des Tages. Und ich glaube, das Gleiche hast du bei Chips und so nicht. Das heißt, da ist die Frage, wie kann man vielleicht grundsätzlich einfach attraktiver werden als Standort, ohne dass man sagen muss, ja, wir kaufen euch hier rein quasi. Weil das kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Cooler wäre es, wenn die Nvidia freiwillig sagen würde, ey, wir bauen jetzt hier so einen Standort hin.
Ja, das fand ich ganz spannend. Da habe ich letzte Mal eine Studie zu gesehen, dass, ich kann jetzt nicht sagen, wie repräsentativ die war, ehrlicherweise, aber wirkte erstmal einigermaßen stabil, dass, wenn man so guckt, ne, welches Made-in-Siegel sozusagen die größte Wirkung für Menschen auf der Welt sozusagen hat, war Made in Germany immer noch das höchste. Fand ich ganz spannend. Irgendwie so mit irgendwie so 7-8% der Menschen vertrauen in dieses Siegel, irgendwie keine Ahnung was. Und dann kamen da so Schritt für Schritt irgendwie andere. Aber wo man so dachte, spannend. Also selbst heute scheint es halt irgendwie noch doch ein, eigentlich ist es ein guter Name sozusagen. Jetzt musst du halt nur Dinge daraus machen im Zweifel. Deswegen denke ich halt immer, ne, bei allem, was wir sagen, oder was du mir berichtest, weil ich das nicht so viel mitbekomme, dass es uns in Deutschland immer noch möglichst lange relativ gut gehen wird, weil ich glaube, es gibt andere europäische Länder, die weniger Namen sozusagen haben und die es ein bisschen weniger hinkriegen werden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier dann doch noch genug, weiß ich nicht, universitäre Ausbildung ist und keine Ahnung, was ist doch noch irgendwie so zentral. Und allein, selbst wenn es dann irgendwann nicht mehr stimmen mag, aber allein der Ruf einen dann irgendwie dann doch dazu verhilft, dass man möglichst lange über Wasser bleibt. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen irgendwann alle unter und dann ist man einfach der Letzte, der oben ist, oder einer der wenigen, die noch irgendwie über Wasser sind. Das wäre natürlich auch nicht so toll, weil das bringt es dir, der Einzige über Wasser zu sein im Zweifel. Aber dass daraus vielleicht dann auch wieder so eine Antriebskraft entstehen kann, die halt eben dann auch Europa und Co. mit so tragen kann, da bin ich noch nicht ganz so hoffnungslos, ehrlicherweise. Aber kann das natürlich überhaupt nicht legitimieren durch, hey, guck mal, da sind 1000 Leute, die hier irgendwie Unternehmen bauen wollen, I don't know, oder irgendwelche Startup-Quoten, kenne ich alles nicht. So, ne, das, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade relativ vielen Menschen klar ist, okay, es gibt Regularien und es gibt in der EU irgendwie gewisse Vorgaben. Viele finden die auch erstmal ganz cool und würde ich auch sagen, ne, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal bei manchen Sachen eher vorsichtig ist, aber es ist ja ein Unterschied, ob du vorsichtig bist oder ob du eine Glaskuppel über dich baust, sozusagen, wie bei den Simpsons, dass du halt irgendwann sagst, okay, wir sind so unbegehbar und mit uns ist so unverhandelbar, weil wir es so kompliziert machen, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht rückläufig ist oder vielleicht früh genug so ein bisschen gestoppt wurde. Klar gibt es immer noch nervige Sachen mit der DSGVO und so weiter in der Form, wie es umgesetzt wird. Aber mein Eindruck ist, dass es schon in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, dass man da eben auch nicht übertreiben darf, weil sonst hat keiner mehr Bock, mit uns zu arbeiten, so ungefähr.
Ich bin tatsächlich super optimistisch, was Osteuropa angeht. Mhm. Das Polen,
jetzt Tschechien. Jetzt AfD an der Macht, ist ein ganz schöner Spaß.
Nein, aber was interessant ist.
Also, du hast nicht Ostdeutschland gesagt, du hast Osteuropa gesagt.
Osteuropa, sorry. Ja. Also, ja. Also Polen, Tschechien. Ja. Und quasi bis eigentlich quasi so ein bisschen bis runter in den Süden. So, was halt spannend ist, dass mein Bauchgefühl sagt mir, die Länder dort haben so einen kleinen Vorteil in gewisser Hinsicht, was so ein bisschen die Selbstwahrnehmung angeht. Ich glaube halt, viele haben dann noch so dieses historische Bild von wegen, wir wissen ganz genau, was es heißt, wenn man Teil der UdSSR ist irgendwo. Also das steckt noch in den Köpfen. Und gleichzeitig hat man jetzt in den letzten Jahren es irgendwie geschafft, gerade Polen halt einfach zu merken, okay, wir sind in der Lage, bestimmte Industriebereiche für uns quasi zu gewinnen. Und ich glaube, das hat jetzt gerade so ein Momentum einfach aufgebaut in den Ländern. Egal, ob du jetzt das Baltikum nimmst, wo halt auch, ne, mit Estland viele Startups da sind, die einfach global erfolgreich sind, wo jetzt einfach das Ganze schon seit Jahren rollt. Das mit Polen, das Bereich, lustigerweise im Bereich Solar und Möbel und sowas super viel, wo man so denkt, okay, ne, wo kauft man Fenster und wo kauft man Tische? Und so, ja, okay, die kommen aus Polen. Ne? Interessant, wusste man nicht irgendwie. Mhm. Und damit hast du da so eine Art Momentum irgendwie, was gerade läuft. Und ich glaube einfach, dass das tatsächlich so ein bisschen so ein paar neue Industrien einfach sind, die dort quasi für sich entdeckt wurden oder halt, wo man jetzt gesagt hat, hat man ein paar Unternehmen, die das irgendwie carryen. Und ich glaube, das wird jetzt einfach so ein paar Jahre mindestens mal noch so, ist eine Art einfach so ein Boom quasi den Ländern bringen. Und ich glaube, was die Länder quasi noch so ein bisschen, wie gesagt, dass die Historie noch so ein bisschen so vorwarnt ist, eben nicht im Bereich Steuern und Regulierung zu viel zu machen, weil man noch weiß, was es für Leben ist, wenn man eben plötzlich zentral regiert wird oder einer Zentraldiktatur quasi unterliegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wäre jetzt meine Metathese, so warum Osteuropa quasi da quasi eigentlich ein paar schöne Jahre vor sich hat, wirtschaftlich gesehen, versus Deutschland, Frankreich, die zwei Großen, die gerade stark wackeln, weil eben da keiner. Also du kannst es nicht bringen, du kannst nicht sagen, wir canceln jetzt Sozialleistungen. Das kannst du einfach nicht bringen. Mhm. Du kannst auch die Wirtschaft nicht ankurbeln, weil du da so ein großes Konstrukt an alteingesessenen Unternehmen hast, die auch sagen, die werden dagegen wettern. Also weißt du, wie ich meine, das ist so eine Art so ein Generationsthema. Wenn du dir anguckst, was das Altersdurchschnittsunternehmen in Deutschland, dann hast du halt relativ viele Unternehmen, die schon 40, 50, 60 Jahre alt sind und die halt quasi vom Mindset her eher an den Punkt, dass sie sagen, wir möchten möglichst lange noch so verweilen. Wir sind ThyssenKrupp, wir wollen nicht kleiner werden, wir wollen nicht Werke schließen müssen, wir sind VW, wir wollen jetzt nicht Menschen entlassen müssen. Und diese Unternehmen, die haben kein Interesse daran zu sagen, komm, wir entfernen jetzt Regulatorien und wir machen das ein bisschen entspannter, weil das würde quasi auch die Eintrittsbarrieren für neue Unternehmen quasi senken. Und das heißt, ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen so zweigeteilt. Auf der einen Seite hast du das glorreiche, der glorreichen Westen, der echt schöne Jahre, der sich hatte, versus den eigentlich den Osten, der so aus dem Nichts wieder alles aufbauen musste. Und ich glaube, jetzt dreht sich das so ein bisschen und der Osten wird stärker.
Bin ich gespannt. Ja. Irgendwie glaube ich nicht, dass es sich dreht, aber ich, wie gesagt, kann das auch nur mit meinem, also kann das nicht mit Zahlen belegen, so irgendwie in der Form. Ich würde es mir natürlich total wünschen, dass, also ich glaube nicht, nicht, dass der Osten jetzt irgendwie sich, das wäre total cool, finde ich irgendwie super. Aber irgendwie glaube ich noch nicht, dass das sich so wandeln wird im Sinne von, dass das jetzt in Deutschland und Frankreich so sozusagen so sich twistet sozusagen. In meiner Vorstellung, wie gesagt, einfach, ja, es ist so, klingt so doof, aber ich kann es halt irgendwie nicht richtig untermauern irgendwie, nur ist es vielleicht naive Hoffnung, wie auch immer, ist es dann eher so ein, die Flut nimmt alle so ein bisschen damit nach oben im Zweifel. Selbst wenn wir jetzt unterstellen, ne, der Osten wird dich jetzt irgendwie, wird jetzt super cool boomen, sehe ich dann irgendwie dann nicht, dass Deutschland völlig abkackt und dann sozusagen in diese Zeiten von UdSSR-Polen sozusagen zurück.
Ach so, nee, also es muss nicht gleichzeitig, es muss nein, umkehren im Sinne von, dass du einfach eine Umkehr der Wirtschaftskraft hast, so von wegen, das sind die, der Westen, der immer quasi so die Wirtschaftsleistung so vorantreibt, wo die Unternehmen sind, die eben quasi auch weltweit expandieren und quasi so ein bisschen alles carryen, die quasi ihre Subunternehmer haben im Osten, Anführungszeichen.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Hinzu, auf einmal sind es die Unternehmen im Osten, die quasi carryen und der Westen ist quasi der. Oh,
okay, verstehe.
Und die Leute, früher war es so, oder also, ja, heute noch so, dass du sagst, du hast halt Leute, die sagen, hey, das habe ich in London ganz stark gemerkt, dass Leute aus ganz Europa sagen, gerade aus hier dem südlichen Bereich, Spanien, Italien, Griechenland, aber auch aus Polen und Co., die sagen, hey, wir gehen nach Großbritannien, weil uns dort, eben weil dort Arbeit ist, weil dort quasi Chancen bestehen und auf ein besseres Leben. Und ich glaube, was ich meine mit, das dreht sich plötzlich, ich glaube, dass du auf einmal, dass du in vielleicht 5 Jahren, vielleicht. Das heißt, hey, wir ziehen jetzt nach Prag, weil es da voll, also weil wir da ein besseres Leben haben können im Vergleich zu Köln zum Beispiel. Mhm. Was halt, glaube ich, auf keiner, also es ist nicht so die typische Bingo-Karte, die du für die Zukunft hast, was glaube ich so, aber was so jetzt so ein bisschen die Zeichen zeige, ist, weil du halt Wirtschaftswachstum hast in diesen Ländern von 4, 5, 6% pro Jahr versus Deutschland -1 oder was auch immer oder Frankreich irgendwie 0, dann ist es eine Frage der Zeit, bis irgendwann der Punkt kommt, wenn eben dieses Wachstum in gleichermaßen so bleibt und sich nicht verändert. Und das meinte ich mit, das dreht sich plötzlich auf einmal.
Verstehe ich.
Auf einmal sagen die Leute, hey, die Leute aus, die Briten gehen von London plötzlich nach Warschau, um zu arbeiten, um zu wohnen und zu leben und so weiter. Ja.
Verstehe ich das. Ja, ich glaube, es ist halt einfach schwierig, wenn du dir als Mensch oder als Land, das ist wahrscheinlich ziemlich gleichzusetzen, einen gewissen Standard erarbeitet hast und einen gewissen Wohlstand, wie auch immer, und dann sagst, hey, pass auf, in anderen Ländern, denen es vielleicht nicht in allen Bereichen sozusagen so gut ging, sozusagen, die dann im Zweifel so eine starke Währung hatten oder wie auch immer, die, also es ist ja wie bei Menschen, die müssten sich einfach mehr anstrengen, um aus diesem Mist rauszukommen, sozusagen, dann arbeiten sich da raus und irgendwann sind sie halt cool und triumphieren vielleicht dann eben gegenüber dem bequemen, aber glücklichen Typen erstmal so, und dann ist nur die Frage, bleibt halt dann, das ist ja so ein bisschen die Frage, bleibt der bequeme Typ glücklich oder nicht? Und im besten Fall hält das Kollektiv den bequemen Typen auch glücklich in meiner Welt sozusagen, ne? Also wenn jetzt der bequeme Typ Deutschland ist sozusagen, und kriegt das irgendwie hin, den mitzumotivieren und mitzureißen und zu sagen, hey, pass auf, guck mal, das ist doch spannend hier, wir geben dir mal das ab, hier, das kannst du machen, das ist doch cool, dann trägst du auch was zu uns bei im Zweifel. Und er sagt dann, ja, okay, dann mach ich das eben halt so, weil es ja fürs Kollektiv. Oder du sagst halt, okay, der wird halt links liegen gelassen und der bequeme Typ wird irgendwann große Probleme bekommen und wird dann irgendwie selber strugglen und muss dann selber sich erstmal wieder aufrappeln und so weiter und so fort. Und meine Hoffnung ist halt, dass es nicht zu diesem Downfall quasi kommt und diesem, oh, ich muss erstmal auf die Fresse fallen, damit ich checke, was ich eigentlich für Privilegien hatte, sondern dass eigentlich die Leute wissen, was sie für Privilegien haben und eigentlich jetzt dann irgendwie checken, wie sie die weiter aufrechterhalten können im Zweifel, weil ich glaube, die meisten sind sich halt schon einig, dass so Sozialleistungen eigentlich total geil sind. Du musst dir die halt nur leisten können. Und diesen Wohlstand will man sich ja im besten Fall erhalten. Und da muss halt was für getan werden. Und das wäre halt cool, wenn man das hinkriegt. Ja. Den Aufschwung plus Sozialleistung im Zweifel. Also, ne, wenn man das jetzt mal als.
Das eine kannst du oder das andere halt nicht haben. Du brauchst den Aufschwung, um die Sozialleistung zu finanzieren.
Genau.
Spannend fand ich, ich habe eine Kollegin aus Griechenland, die meinte, die Deutschen sind immer so streng. Und ich so, was meinst du? Ja, damals, als die Wirtschaftskrise war, 2008, 2009, war es immer, was das Bild quasi. Der Griechen aus ihrer Sicht, aus Athen, wird Athen, das heißt dann, das Bild der Deutschen ist streng und sparsam und so weiter. Und in deren Wahrnehmung ist quasi die Historie so verlaufen, dass die Deutschen den Griechen diktiert haben, was sie zu tun haben. Ihr müsst Renten kürzen, ihr müsst Sozialleistung, ihr müsst länger arbeiten. Das ist das Bild, was. Und ich glaube, das ist so, das wäre so ein bisschen ironisch fast schon, dass man sagt, in 10 Jahren von jetzt an sagen die Tschechen, die Polen, die wer auch immer, den Deutschen, wisst ihr noch damals? jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr bis 75 arbeiten, jetzt, ne, um halt euren Staatshaushalt wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie, für mich ist das so eine, weißt du, so nach dem Motto, das, was irgendwie mit am witzigsten, am unterhaltsamsten ist, wird wahrscheinlich passieren, dass wir so eins auf der Szenarien, die ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man das quasi so nach dem Motto, dass man sagen wird, das wird so ein typisches Zitat wird sein, ja, jetzt kriegt ihr da, jetzt müsst ihr das durchleben, was ihr damals Griechenland oder Italien quasi aufgebürgt habt, so an Maßnahmen. Jetzt könnt ihr euer eigenes Essen, was ihr gekocht habt, auch mal essen, so sinngemäß.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir irgendwie, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ob das in 5 bis 10 Jahren so ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann doch im Zweifel Ausbildung und keine Ahnung, was hier noch zu gut ist und die Leute das irgendwie die Wende hinkriegen. Die haben dir genug zugehört im Podcast, um zu checken, dass man dann vielleicht da nochmal die 1-2 Regularien streichen sollte, damit es nicht dazu kommt. Irgendwie, ja, habe ich nicht das Gefühl, dass wir in so eine Krise reinlaufen. Ich kann, aber ja, ich glaube, es liegt einfach nur daran, weil ich glaube, dass wir noch zu hoch sozusagen da stehen und die Frage ist, bauen wir jetzt immer weiter ab oder kriegen wir irgendwann die Kurve und irgendwie sehe ich da die Kurve.
Ich glaube auch, selbst wenn es mal ein bisschen härter dippt, ich glaube, was du schon merkst, ist, das hatte ich jetzt bei dieser ganzen Atomdebatte mitbekommen, es gab relativ schnell auch wieder einen Umschwung. Also von einem Jahr noch No-Go zu jetzt wird das war geil, dass von der Leyen dann im Europakontext gesagt hat, ja, wir müssen das Thema neu denken. Und dann kam Draghi plötzlich, als du das mitbekommen hast, vor ein paar Wochen mit seinem Bericht. Mhm. Der war relativ, also ich fand ihn mega gut, der war richtig straight.
Ich habe gelesen, ich habe nur mitbekommen.
Aber es war halt relativ so, eigentlich eine Zusammenfassung unserer Podcasts. So. Das hat die Worte, Europa muss jetzt ein bisschen aufwachen und so weiter und so fort. Und ich glaube halt, dass das immer nachzieht. Und deswegen, selbst wenn wir jetzt quasi in so einen Dip reinrutschen, wird das quasi, glaube ich, umso mehr das benötigte Futter und Argumentationsmaterial, um dann zu sagen, hey, sollten wir nicht diesen Bericht jetzt ernst nehmen und sollten wir jetzt nicht Sachen neu denken? Es ist halt einfach nur verzögert und es ist so ein bisschen die zweitbeste Lösung, statt eben die erstbeste zu nehmen. Die Chance ist dann vertan, da muss man ein bisschen suffern, so, und aber dann geht's auch weiter. Und ich glaube, das ist so das, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass quasi genug Leute immer noch gescheit sind und dann halt einfach auf den Moment warten, wo es dann auch durchsetzbar ist und wir hoffen einfach, dass bis dahin nichts Schlimmes passiert.
Ja, und genau, und deswegen, das, um den Rahmen zu schließen dazu, und da ist eben dann, finde ich, die Gefahr, wenn man dann so eine super konservative Partei an der Macht hat, die halt dann eher sich auf irgendwelche alten Werte beschränken und zurück zu irgendwas wollen und dann irgendwie Grenzen schließen wollen und so weiter und so fort, dann denke ich mir, ach, das verlängert die Sufferphase in meiner Welt einfach nur und steht nicht für diesen Aufschwung, den ich mir dann eben wünsche, dieses Kurve kriegen, sondern wenn man sagt, ja, EU wollen wir nicht, wir sagen eh nicht, was die machen und so, und die EU sagt, hey, pass auf, wir haben einen guten Plan für uns, da wieder rauszukommen, und dann sagen die, nein, was die EU sagt, ist eh scheiße und so, und lass uns zurück zum Deutsch, lass uns aus dem Euro austreten und so, dann denke ich mir, ja, das sind einfach Dinge, die würden das Ganze einfach so verlangsamen und so nervig machen.
Das plus, das auf jeden Fall, hundertprozentig, ohne wenn und aber, und gleichzeitig, das ist, glaube ich, das, was mir im Moment fehlt, ist einfach, lass doch die Leute einfach machen. Im Sinne von, man muss nicht für alles Regularien festlegen. Und das ist gar nicht so dieses AfD-Argument, was oft irgendwie in Zusammenhang gebracht wird. Aber so, ich hatte einfach nur eine Anekdote aus dem Leben. Fragt mich letztens ein deutsches Unternehmen, wie habt ihr Künstler-Sozialkasse gelöst für Influencer? So, what the fuck?
Keine
so, wenn ein Influencer quasi als Künstler anerkannt ist vom Staat, dann muss das Unternehmen, was diesen Künstler bucht, 5% vom Betrag, den es dem Influencer zahlt, direkt an die Künstlersozialkasse zahlen, was eine Art Ersatzinstrument ist für sowas wie eine Krankensozialpflegeversicherung für Künstler speziell. Und wenn du dann versuchst, dich was zu informieren, wie funktioniert das Konstrukt, Dann steht sinngemäß, hier schicken sie uns einen Fax. So. Kein Scheiß. Und alles nicht schlimm, alles lösbar. Ne? Und ich glaube, was halt aber jetzt gerade so ein bisschen mein Wunsch quasi im Mindset wäre, zu sagen, lasst uns nicht versuchen, da irgendwo zu sitzen und für alle Eventualitäten irgendwie eine Regel festzulegen, sondern lass einfach mal sagen, hey, lass die Leute einfach mal machen, lass doch die Influencer einfach mal Influencer sein, lass uns sie nicht direkt irgendwie bremsen, indem wir irgendwelche komischen Sozialkonstrukte denen aufzwängen, die vielleicht gar nicht passen, weil das Modell ist, was vor 50 Jahren kreiert wurde und jetzt passt das nicht mehr so richtig, gerade international nicht, weil es nicht funktioniert. Und dafür gibt es halt unzählige Beispiele und ich glaube halt, das wäre einfach der einfachste Weg, um zu sagen, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder angekurbelt, ist, dass die Leute einfach machen. Und Tesla war ein schönes Beispiel, nur der ganz kurz. China hat, glaube ich, 9 Monate, 10 Monate gebraucht. Tesla, was war das, in Austin oder so, hat irgendwie 14 Monate gebraucht. Und Deutschland hat länger gebraucht als Austin. Mhm. Und der Grund war Genehmigungsverfahren.
Ja, die Frage ist halt, willst du jetzt wirklich China so als ein Vorbild nehmen, sozusagen, ne? Weil dann ja im Zweifel, jetzt kann man sagen, das klingt ja total gut, so, ne? Aber die Frage ist, was da nebenbei alles vielleicht dann nicht so geil lief oder welche Bestechung da lief oder keine Ahnung was, ne? Also will ich jetzt nichts unterstellen, aber da will ich jetzt auch gar nicht in diesem Fall sagen, aber im Prinzip sind es ja auch Länder, die man dann romantisiert und sagt, guck mal, wie gut das alles da funktioniert und man hat ja immer nur begrenzten Einblick dann eben auch da rein. Wir können ja hier jetzt, ne, gerade bei dir, du hast ja sehr viel Einblick dann eben in diese ganzen deutschen Regularien und so weiter, weil du ja da auch jeden Tag täglich mit arbeitest sozusagen, ne? Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man manchmal dann auch so Sachen in anderen Ländern romantisiert, wo man dann aber in bestimmten Bedingungen gar nicht ganz, ganz wenig Einblick nur sozusagen hat. Oder?
Andere Länder, China ist eine Katastrophe. Also als Land, ich würde da nicht wohnen wollen, auf keinen Fall. Das ist keinerlei Vorbild, in keinerlei Hinsicht. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man sich die Frage stellt, in welcher Beziehung stehen wir denn zu China, als Europa, dann stehen wir in einer Konkurrenzbeziehung. Wenn es darum geht, wenn wir etwas produzieren und das beispielsweise Amerika anbieten, sagen, hey, kauf doch den Stahl, den wir hier machen, oder China produziert den Stahl, sagt, kauf doch den Stahl, dann unabhängig davon, ob die jetzt ein gutes Staatsmodell haben oder nicht, ist es in unserem quasi Interesse zu sagen, egal wie die es machen, wenn die es mit Korruption hinbekommen in 9 Monaten, müssen wir es ohne Korruption in 8 hinbekommen. Das muss der Anspruch sein. Das wäre cool. Der Anspruch sein. Mhm. Und meine ich gar nicht. Es ist gar nicht zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie alle Werte vergessen oder wir müssen jetzt irgendwie das ganze Sozialkonstrukt aufbrechen und jeder für sich, Gott für uns alle, sondern einfach darauf zu sagen, wir dürfen halt nicht vergessen, dass am Ende des Tages, wenn es darum geht, wer kauft unseren Stahl, jetzt als Beispiel, wird keiner sagen, ich warte gerne ein halbes Jahr länger auf den Stahl aus Deutschland, weil der ist made in Germany und ethisch sauber und Solar. Es wünscht man sich manchmal, cool, dass quasi als Kaufkriterium zählt. Aber das meine ich mit am Ende des Tages zählt, geht es mir gut. Und das und im globalen Markt ist leider Ethik und Moral kein Kaufkriterium. So sehr man sich das vielleicht wünscht, aber ist es faktisch nicht. Und deswegen muss der Anspruch sein, wie können wir quasi dennoch besser sein als China in bestimmten Branchen, in bestimmten Industrien, in bestimmten Prozessen, ohne dass wir unsere Seele jetzt verkaufen müssen und plötzlich zu einer korrupten Diktatur werden. Und das ist möglich, man muss es halt aber auch für sich als Ziel stecken und nicht immer sagen, aber die Ausrede, ja, aber die können das ja nur so schnell und nur so gut ist, weil die Menschenrechte mit Füßen treten. Das ist so, meinetwegen, aber dann lass uns doch die coole Fabrik bauen, die Menschenrechte schätzt und trotzdem das in der Hälfte der Zeit für Hälfte Kohle hinkriegt.
Man macht es sich halt zu einfach, wenn man immer sagt, ja, die anderen sind aber auch viel stärker und die anderen sind auch viel besser, ne? Du kannst ja selber sagen, okay, wie kann ich auch da hinkommen? So,
ja,
ne?
Die
dopen ja auch.
Aber
es kannst du ja gucken, wie will ich
das. Im Kontext von Olympia gibt es ein Komitee, was sagt, du hast recht und Anti-Doping ist etwas, was uns wichtig ist und deswegen schließen wir die aus. Aber in der Weltwirtschaft gibt es ein solches Komitee nicht. Da sagt der Unternehmer aus den USA, der gerade eine Fabrik baut will, sagt, hey, ich brauche Stahl, will ich den Stahl, ich habe, da geht die Firma pleite. Also nehme ich den ich krieg in 6 Monaten für die Hälfte. Und wenn der aus China kommt, dann ist es so und cool. Es ist immer nur dann möglich, quasi zu sagen, ja, aber wir gucken auf die Lieferkette und so, wenn du es schon geschafft hast, wenn du ein weltweit operierendes Unternehmen bist, was das so als Marketinginstrument, als Aushängeschild nimmt. Vorher juckt es halt keinen und das ist leider wahr.
Das klingt so blöd, genau, dass du dir eigentlich immer so Werte und Moral muss man sich irgendwie leisten können. Das ist irgendwie so doof, aber irgendwie passt es so ein bisschen da rein, ne? Weil im Prinzip, mir fallen jetzt, ne, wenn wir darüber sprechen und du das so sagst, in meiner täglichen Welt ist es natürlich komplett anders, weil ich mir alles immer schön verdrehe in meinen rosa Wolken, die am Himmel ziehen und so weiter. Aber ne, das ist ja dann im Endeffekt doch irgendwie immer, wenn es hart auf hart kommt, egal ist, zeigt ja, keine Ahnung, diese ganze FIFA-WM-Boykott-Sache in Katar. So, ja. Ne? Alle regen sich auf und keine Ahnung was. Was ist im Endeffekt? Höchste Einschaltquoten ever. Jeder guckt's. Scheißegal. Hauptsache, wir konnten mal ein bisschen uns irgendwie aufregen. Und ja, also die Werte waren ja trotzdem gut. Also es ist ja nicht so, als wären diese Werte, die da im Vordergrund stehen, irgendwie schlecht oder die Sache wäre falsch gewesen, sondern alle hatten recht, die gesagt haben, ja, ist doch scheiße, aber das Produkt verkauft sich trotzdem. So, ne, das Gleiche mit dem Gas, so, ne, Gas aus Russland, haben wir nicht mehr, ach ja, dann gehen wir doch zum Gas aus Dubai, so, wo vorher immer gesagt wurde, ja, ist nicht so geil, irgendwie menschenrechtlich ist es auch nicht so viel besser, so, na klar, führen die jetzt gerade keinen Angriffskrieg im Zweifel, aber andere Argumente könntest du anlegen, ja, das können wir uns jetzt gerade nicht so ganz leisten, wir brauchen jetzt gerade erstmal Gas, so, können wir da spannend anders drüber reden, über diese Probleme, ne? Und dann merkt man ja, wenn die Not groß genug ist, so, und so, ne, die Not kann für mich jetzt erstmal vielleicht klein aussehen, dass ich mir denke, ja, ob das Unternehmen jetzt ein oder drei Monate auf Stahl wartet, ist ja mir egal. Aber das ist ja für so ein Unternehmen oder für wen auch immer in diesen Kontexten, ist ja eine Riesensache im Zweifel. Und dadurch kann man sich dann eben Werte und Moral manchmal nicht leisten. Und das ist ja irgendwie traurig.
Ja, nein, ich glaube, der Punkt ist, das mit allem, was du gesagt hast, stimme ich dir zu, der Punkt ist, deine Moral hört ja nicht bei der Beschaffung von Materialien auf.
Sondern
du als Unternehmen sagst du zum Beispiel, okay, ich habe jetzt Investoren, die haben mir Geld gegeben, damit ich diese Fabrik baue. Ich habe in den letzten Monat 50 Leute eingestellt, die im Zweifel halt damit rechnen, dass sie Gehalt bekommen. Und das klappt. Der ganze Plan geht nur dann auf, wenn ich rechtzeitig den Stahl bekomme, um die Fabrik fertigzustellen. Wem bist du jetzt moralisch also verpflichtet? Deinen Mitarbeitern? Den Investoren? Den willst du ja auch in die Augen gucken, dir selber, weil du sagst, hey, ich habe mir das vorgenommen, meine Familie baut darauf, dass ich das hinkriege, meine ganze Reputation hängt dann an dem Ding, aber auch die 50 Mitarbeiter, die ich eingestellt habe und meine Lieferanten, die ich vielleicht habe ich aus dem Schwarzwald noch einen anderen Lieferanten, der liefert mir irgendwas anderes, das Holz vielleicht, und wenn ich das mit dem Stahl nicht hinkriege und rechtzeitig anfange zu produzieren, kann ich denen auch nicht bezahlen und das ganze Kartenhaus fällt nicht zusammen. Und dann hast du natürlich auch die Leute, die sagen, ja, aber wie kannst du den fiesen Stahl aus China kaufen? Bist du denn des Wahnsinns? Und dann denkst du dir so, auf der Prioritätenliste der Moral kommen die Leute relativ weit unten. Nicht, weil es einem scheißegal ist, sondern man sagt, hey, ich muss hier aber was durchziehen, das ist eng getaktet und es muss halt sitzen. Ich habe den Luxus nicht zu sagen, ich warte 3 Monate länger für den grünen Stahl aus Deutschland, um dann alle auf der Liste glücklich zu machen. Ich mache lieber 90% der Liste glücklich, das nämlich meine Mitarbeiter, Soul und so weiter. Und dann läuft das erstmal. Und dann, wenn ich irgendwann mal kann, wenn ich genug Cashflow habe und genug Finanzierung da ist, vielleicht warte ich auch mal 3 Monate länger. Und vielleicht für ein anderes Projekt, wo ich die Zeit habe. Aber das ist halt, das musst du ja erstmal arbeiten. Und wie gesagt, damit bist du nicht ein unmoralischer Mensch oder gibst keinen Fick auf irgendwas, sondern damit priorisierst du nur, was ist mir am wichtigsten. Und oft ist es man selbst, die eigene Familie und der nahe Kreis der Menschen, die Leute, die du täglich im Büro triffst. Nicht die Leute, die in Katar vielleicht irgendwie Zwangsarbeit machen müssen. Das ist halt, ich glaube, das ist das moralische Dilemma dann in dem Moment. Ja.
Und das ist ja im Prinzip was, wo wir jeder so jeden Tag irgendwie auch so ein bisschen vor der Entscheidung steht. Ne? Wir alle fahren ja auch mal Auto sozusagen oder ne, machen irgendwas, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt nicht der perfekte Weg, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen im Zweifel. Aber dadurch kann ich, keine Ahnung, mir leisten, dass, also keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir ich hatte ja relativ früh ein Auto im Studium sozusagen und dadurch konnte ich mittwochs nachmittags immer zum Leichtathletik fahren und konnte quasi kleine Kinder trainieren und so, ne? Und so habe ich mir das dann im Zweifel recht gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre irgendwie jeden Tag Auto und jeden Mittwoch fahre ich irgendwie Auto, aber für mich wiegt jetzt gerade sozusagen das Glück, dass ich da Trainer sein kann, höher für die Kids als mein Fußabdruck im Zweifel. Und von diesen Entscheidungen steht ja jeder Mensch jeden Tag irgendwie im Zweifel. Und das tun ja auch Unternehmen im Zweifel. Und es ist natürlich dann immer verkürzt zu gucken, nur auf einen Aspekt quasi zu gucken. Im Prinzip musst du ja immer eine vollumfängliche Unternehmensanalyse machen. Und ich finde, dein Argument fand ich gerade ziemlich gut zu sagen, naja, aber vielleicht kann ich mir nur durch diesen einen dreckigen Stahl quasi leisten, den nachhaltigen Schwarzwald-Holzlieferanten sozusagen einen Auftrag zu geben. So, aber das fällt ja dann oft nicht auf in in den Diskursen sozusagen, weil ja niemand sich die Zeit nimmt oder auch nicht darüber berichtet wird, über das umfängliche Unternehmenskonzept zum Beispiel sozusagen. Ne? Dann steht dann da nur wieder, keine Ahnung, Lieferung aus das, kann man sich das noch leisten oder keine Ahnung. Oder irgendwer fliegt so und so viel und man denkt so, ja, aber was ist, wenn Taylor Swift nicht so viel fliegen würde? Würde sie dann so viele Menschen quasi glücklich machen? Und da kann ja jeder auch zum anderen Ergebnis kommen. Da können ja Leute trotzdem sagen, ja, das ist es trotzdem nicht wert, dann soll die halt weniger Konzerte geben. Und andere werden sagen, ja, nee, das ist es irgendwie wert. Und das ist ja irgendwie Leben und Menschsein so, dass du halt immer irgendwelche Tode stirbst. Weißt du noch, wie bei Greta, warte mal, Thunberg?
Thunberg, doch, ja.
Ja. Irgendwie habe ich gedacht, das klingt irgendwie falsch. Aber so immer gesagt wurde, ja, und guck mal, die hat auch ein iPhone oder keine Ahnung. Was man denkt so, ja, du kannst natürlich alles auseinandernehmen, also jetzt ohne dich verteidigen zu wollen, keine Ahnung, nur so als Beispiel mit,
ja.
Du ignorierst die Sache dann, wofür sie zwar gerade demonstriert, weil du dich darauf stürzt, aber sie hat ein iPhone. Das heißt, du kannst ja, egal was du nimmst, du wirst immer irgendeinen Haken finden, den du aus irgendeiner Perspektive quasi kritisieren kannst. Und das ist auch legitim, aber da ist immer die Frage, ist es deswegen trotzdem wert, die ganze Sache im Keim zu ersticken, wie jetzt zum Beispiel so Unternehmensplanung oder wie auch immer. Das finde ich irgendwie, ja, muss man vielleicht mehr betrachten dann im Zweifel. In so einem
ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieses, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Die Idee davon zu glauben, man kann erstmal, ich glaube, die Idee, dass man seine eigene Existenz rechtfertigen muss und seine Handlung in dieser überspitzten Form, ne, diese Idee vom Fußabdruck ist ja an sich eine coole Metapher oder ein cooles Sinnbild, um ein Konzept zu verstehen, aber das im Alltag auf sich und andere anzuwenden, ist, glaube ich, wie du es gerade beschrieben hast, das führt zu nichts, weil am Ende führt es dazu, dass wir im Kreis stehen, dieses Spider-Man-Meme und alle zeigen, du war, ja. So, wenn du es ins Extrem denkst, dann wäre es konsequent einfach hier South Park-mäßig alle Menschen sind weg. So, das wäre konsequent, ja, weil.
Ja, Blip, so Thanos-mäßig.
Ja.
Ne? Also dieses Argument, was ja Veganern immer vorgeworfen wird, dann auch so dieses, wenn du gar kein Leid verursachen willst, dann müsstest du eigentlich nicht mehr existieren.
Da merkst du, dass das zu nichts führt. Das ist eine Sackgasse. Okay. Wenn man das aber geschnallt hat, egal ob das jetzt das Greta kauft ein iPhone-Argument ist oder der Veganer, der sagt, ja, aber, oder der Kritiker am Veganer, der sagt, ja, wenn du wirklich vegan bist, dann existierst du am besten nicht, weil dann so fügst du niemandem mehr Leid zu. Und ich glaube, das ist, wie sagt man, auf der einen Seite sagen wir, Menschenrechte sind wichtig, auf der anderen Seite sagt man, als Mensch musst du dich quasi so beugen, dass du quasi jede Atmung rechtfertigen musst ab einem bestimmten Punkt. Und das ist absurd. Das ist kein Konzept, was irgendwie uns nach vorne bringt in irgendeiner Art und Weise. Und das ist aber genau das Mindset, was immer noch existiert ist. Und ich glaube, das ist halt sehr stark aufgeladen durch diese unendliche Angst vor dem Weltuntergang, wo du auch vorher gesagt hast, so ständig nur Angst zu schüren, bringt halt auch nichts. So, ja, wir haben Klimathema, cool, akzeptiert, ne, einverstanden. Aber jetzt zu sagen, die einzige Lösung, die wir petto haben, ist, wir zeigen aufeinander und sagen, du bist aber so schlecht oder das Unternehmen ist jetzt so schlecht oder das ist so schlecht. Du wirst niemand hat die Zeit und die Muße, einen gesamtheitlichen Kalkül zu machen, so à la Bentham und Mill zu sagen, ja, aber ist das utilitaristisch noch irgendwie moralisch irgendwie, oder war das iPhone jetzt ein bisschen zu viel und du musst das wiederum wegwerfen, weil sonst bist du absurd. Und ich glaube, aus dieser Sackgasse müssen wir raus, so gesellschaftlich. Jetzt sagen, wir sollten mal weniger Zeit damit verbringen, aufeinander zu zeigen und sagen, das Unternehmen, buh, du bist aber schlecht, warum bist du Auto gefahren? Wir sollten nicht mehr diese Notwendigkeit verspüren, unser eigenes Verhalten rechtfertigen. Wenn du Auto fährst mit 16 und das deine Entscheidung ist, dein Leben so zu gestalten, weil du aus deiner Sicht gute Gründe hast, wenn du keine guten Gründe hast, dann ist das dein Leben. So, das ist
mit
deine
16? Ich bin gerade verwirrt.
Ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, du hast super früh ein Auto bekommen, so, dann mit 18 meinetwegen, aber du hast 16 Führerschein gemacht,
ja, mit 17 ist mal losgefahren.
Ja, so, ja, okay, aber, ich dachte gerade, ich war gerade. Oder du kaufst den Moped, so ist das Beispiel. Dann ist es deine Entscheidung so. Und wir sollten aufhören, auf diese Dinge zu schauen, die gar keinen Impact haben und uns, finde ich, die größeren Fragestellungen widmen. Und das ist das, warum ich hier irgendwann am Punkt gesagt habe, so, es bringt halt nichts, weil wir jetzt einfach nur nach unten optimieren, so nach dem Motto, jeder reduziert sein Sein aufs Minimum, so sitzt da, atme und produziere möglichst wenig CO2.
Klingt das ganz ist eigentlich.
Ja, das ist so ein bisschen Matrix-Style. Aber das ist das Endgame. Wenn wir immer weiter damit machen, zu sagen, ja, aber das ist böse und du darfst nicht fliegen und darfst das nicht und das. Ist so, ja, okay, aber was ist das Idealszenario hier? Wollen wir wirklich alle nur noch da sitzen in so einem Kokon und irgendwie nur noch vegetieren? Und ich glaube, die spannende Frage ist, wie können wir all diese Dinge haben, ohne uns schlecht zu fühlen? Und das ist so, ich glaube, sobald dieses Mindset so eine gewisse kritische Masse erreicht hat, wird die Debatte plötzlich anders geführt. Nicht mehr, oh, es ist cool, ist Greta legit, weil sie ein iPhone hat, sondern hey, wie können wir vielleicht, weiß nicht, die Sonne als Ganzes nutzen? Wie bauen wir eine Dyson-Sphäre? So. Dahin bitte.
Dyson wird nicht mehr erwähnt in diesem Podcast.
Ja, gute Dyson. Dahin bitte und nicht das andere. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das macht Klick irgendwann. Vielleicht noch nicht jetzt, nicht bei allen. Und,
absolut. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die einzige Einschränkung, die ich hätte, ist dieses, dass ich für mich schon, weil du gesagt hast, ne, man sollte aufhören, sich, dass wir einmal alle hinterfragen und so weiter, ne, und so fort. Aber ich habe für mich so ein bisschen gemerkt, dass, auf ganz persönlichen Selbstreflexionsprozess, wie auch immer, dass ich diese Debatten schon auch ganz spannend und fruchtbar finde für mich. Ich finde, sie dürfen halt nicht dazu führen, dass wir in so eine Ohnmacht verfallen, sozusagen. Also im Prinzip müssen wir den Menschen irgendwie ermöglichen, dass sie sich, wie ich finde, schon ständig hinterfragen sollten und sich selber quasi kritisieren sollten und Kritik aussetzen wollten und so weiter und so fort. Daraus aber dann nicht den Schluss ziehen, oh, dann darf ich ja nichts mehr machen, dann mache ich eben gar nichts mehr, sondern wie du es eben gesagt hast, mit wie kann ich dann eben diesen chinesischen Stahl, wie kann ich den quasi trotzdem den Wettkampf gewinnen, aber mit besseren Werten. Und diese besseren Werte kann ich immer nur haben, sozusagen, wenn ich die auch zwischendurch mal im Diskurs habe und wenn wir darüber sprechen. Natürlich meine ich damit jetzt nicht, lass uns die Firma im Anfang quasi abbrennen, wenn die nicht irgendwelchen Werten entspricht, aber lass uns trotzdem die kritischen Fragen stellen, so nach dem Motto, hey, aber du hast schon bedacht, dass du irgendwie in 10 Jahren auch irgendwie vielleicht nicht die größte Umweltsau bist. Zeig mal dein Konzept im Zweifel in irgendeiner Form. Aber da halt quasi in Maßen und da irgendwie sinnvoll, weil ich das, wie gesagt, für mich selber halt merke, so dieses, du kannst ja daraus auch gewinnen, in irgendeiner Form, das klingt so doof, aber dieses, dadurch, dass kritisch über Fliegen gesprochen wurde, das war ja vor 15 Jahren, gab es das ja gar nicht so richtig. Da war ja eigentlich eher so, hey, wer sich Fliegen leisten kann, hey, herzlichen Glückwunsch, du kannst fliegen, voll cool. So, und jetzt denke ich mir immer so, und jetzt habe ich für mich persönlich, das ist natürlich, ich bin keine Firma, aber ich denke mir so, ja, ich muss ja eigentlich auch nicht fliegen und fliegen ist irgendwie auch ein bisschen scheiße. Ich kann ja auch einfach mal Urlaub hier in Österreich machen. Oder dass er, also damit meine ich, das kann dir ja auch neue Perspektiven eröffnen durch eine kritische Diskussion im Zweifel. Oder ziehe ich vielleicht, wenn ich mir jetzt eine Wohnung suche oder ein Haus baue, es wurde so viel über Solar gesprochen und irgendwie keine Ahnung, dann denke ich mal über Solar überhaupt nach. Wenn wir diese Debatten quasi nicht hätten, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann gar nicht so richtig darüber nachdenken könnten. Aber diese Debatten müssten halt so geführt werden, dass Leute auch Bock haben, darüber nachzudenken und eben nicht dieses, du bist ein schlechter Mensch, du bist ein Mörder. Ich habe mit Kerl jetzt wieder ein bisschen Sommerhaus geguckt, ne? Und da war so ein extremes veganes Paar quasi drin, so, ne? Und wo man dann denkt so, ja, ihr Idioten verkauft auch gerade wieder exakt dieses Klischee, wo man dann denkt so, ja, ihr liefert wieder den ganzen Treibstoff für die Menschen, die ja eigentlich eine gute Message haben. So nach dem Motto, hey, lass uns auf Leben achten, lass uns irgendwie mal gucken, wie wir das irgendwie besser hinkriegen können. Ich glaube, soweit kann erstmal jeder da zustimmen, aber die Art und Weise macht es halt schwierig. Und ich glaube, diese Art und Weise ist eben die Frage, und da gibt es einfach zu viele Vollidioten in meinen Augen, die diese Diskussion, diese Debatten, diese Hinweise einfach nicht angemessen anbringen können, weil die nicht checken, was ist denn mein Ziel, das ich erreichen will mit meiner Kritik? Will ich, dass die andere Person einfach in Ohnmacht verfällt oder will ich, dass sie ein besseres Leben führt sozusagen? Ja, und also, wie soll ich sagen, also wer bin auch ich, der sagt, du sollst ein besseres Leben führen? Ich meine eher, will ich, dass die Person mal drüber nachdenkt? Also will ich einfach der, falls sie es nicht wusste, hey, übrigens, das ist auch ein Weg so und das lebe ich vielleicht vor. Und wenn du Bock hast, nimm mir ein Beispiel oder wie auch immer. Aber wenn du es nicht machen willst, dann mach halt. Ich werde dich nicht ändern können. Aber es gibt auch diesen Weg. Also lange Rede, ich glaube, es ist gut, Wege aufzuzeigen und zu zeigen, es gibt andere Alternativen, weil ohne Alternativen gibt es im Zweifel dann eben auch keinen Fortschritt. Wenn wir immer nur das Gleiche denken und wir sagen, ja, wir müssen irgendwie immer weiter und so weiter, sondern wir können Alternativen aufzeigen. Aber die Art und Weise, wie, ist, glaube ich, das große Problem, weswegen ja auch 100.000 Leute immer zumachen und dann sagen, die scheiß Veganer oder die scheiß was auch immer. So, ne?
Ja, ich glaube, was der Grund, warum Leute keine Lust auf solche Debatten haben, ist, weil zwischen den Zeilen, das ist das, was oft passiert bei Moraldebatten, ist, sagt jemand dir, ich weiß es besser, ich bin moralisch überlegen und ich sage dir das, dass du etwas tust, was ich nicht okay finde, ist bei einer moralischen Perspektive. Das heißt, es ist im Kern einfach eine Kritik an der Person und das findet niemand per se geil. Und das heißt, das wird nicht zu Veränderungen führen. Im Kern. So, du kannst probieren. Jede Debatte ist auch smart zu halten, aber dieses ständige...
Die Frage wie.
Ja, aber genau. Aber es darf halt eben nicht dieses missionarmäßige sein, sondern nach dem Motto, ich bekehre dich jetzt zum richtigen Glauben. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten halt auf den Sack geht, egal welcher Perspektive. Ja. Und das funktioniert halt einfach auch nicht. Und das Schlimme ist halt aber, und das, was ich halt nervig finde, ist, wenn halt dieses Signalisieren quasi wie eine Art gesellschaftliches Abzeichen getradet wird, so nach dem Motto, ach, guck mal, ich bin nicht geflogen. Oh. Mhm. Feiert mich. So, wen juckt's? Ist okay, gut, absolut. Gut für dich, ne? Weil das für dich passt, cool, schön. So, aber es sollte nicht sein, womit man angeben kann. Weil, wie gesagt, es ändert den Verlauf der Dinge nicht, außer du erschaffst halt etwas, was wirklich Impact hat. Und das, wenn du auf den Flug verzichtest, als Individuum hat es keinen Impact. Leider. Auch so sehr, als man sich das vielleicht wünscht, aber es ändert leider nichts an dem großen Ganzen. So.
Eben. Und deswegen glaube ich, da geht es eher darum, in Zweifel die Art und Weise, wie, das wäre es eben dieses, ich kann ja sympathisch Werbung dafür machen, also nach dem Motto, wenn ich einen Freundeskreis habe und keine Ahnung was, sagen, ich kenne 100 Leute und denen quasi lebe ich mal das Konzept ohne Fliegen in den Urlaub vor, um ein Beispiel zu bleiben, sozusagen, und die das vorher vielleicht nicht wussten und die dann sehen, ach guck mal, der Max, ja, der hat das so gemacht, der klang ganz glücklich danach, ja, probiere ich einfach auch mal aus und nicht, oh, der Max hat mich 10-mal angerufen und hat mir gesagt, hey, pass auf, versuch's mal mit ohne Fliegen, mach mal nicht, guck mal da und so weiter und so fort, dann werden die ja nicht sagen, ah ja, so, ne, und das meine ich mit der Art und Weise wie, weil ich glaube, die Idee sind erstmal, viele Leute erstmal offen, weil die Ideen ja auch erstmal nicht dumm sind, das ist ja trotzdem eine Idee, die ja funktionieren kann, aber die Art. Und dann gibt es natürlich zu viele Idioten auf allen Seiten.
Es ist halt, das ist wie mit Stahl. Der muss gut sein, der muss verfügbar sein und der muss günstig sein. So. Auch deine Idee. Egal, was du im Lifestyle eines anderen Person ändern willst, der Lifestyle muss danach besser sein. Er darf nicht schlechter sein. Und das ist die Challenge. Und nur zu sagen, aber Moral und deswegen ändere dein Leben, ist halt kein Ansporn. Es muss sagen, hey, guck mal hier, wie bei Tesla. Hey, guck mal, das ist ein Elektroauto, aber es ist auch viel schneller und sicherer und alles, was dazugehört. Und das ist das immer Argument, es ist schneller und sicherer und du hast mehr davon. Und nicht, es ist moralisch besser und bitte kauf jetzt ein Auto, was total schlecht ist, aber es ist moralisch gut. Moral verkauft nicht am Ende des Tages, leider.
Ja, genau. Also das finde ich auch, also das, und das wäre ja dann was Spannendes, deswegen mochte ich die Idee von dir eben, dass man eigentlich ja, wenn du jetzt eine Firma, wenn du jetzt irgendwas baust, eine Firma gründest und so, müsste eigentlich das Ziel dieser Firma irgendwie so ein bisschen zu sein, so, wir machen direkt deutlich sozusagen, was wir da für Ziele mit verbinden und nicht einfach nur, ja, da ist jetzt eine Firma und die Berichterstattung ist quasi, ja, guck mal, wo die ihren Stahl herbekommen und keine Ahnung was, sondern die Berichterstattung ist, guck mal, das ist das Gesamtkonzept der Firma, hier kommt der Stahl her, das und das und das und das und das und das, so wie jetzt ja keiner sagen würde, okay, Max, der ist der Mensch, der, keine Ahnung, mal einen Hund getreten hat. Whatever. So, das ist ja, wäre ja zu eindimensional, sondern guck mal, der hat aber dafür dann 10 Tiere aus dem Rhein gerettet. Keine Ahnung, natürlich nicht, aber nur als Beispiel, du wünschst dir ja auch bei Menschen eine Gesamtbetrachtung und in der Regel für Menschen, die uns einigermaßen wichtig sind, geben wir uns ja diese Mühe auch, so. Und diese Mühe sollten wir uns vielleicht dann eben auch bei vielen anderen Dingen geben. Da ist nun immer die Frage, ist das immer so möglich? Natürlich kann ich mir jetzt nicht über irgendein Unternehmen, das in der Schweiz gegründet wird, als Stinknormalo kann ich mir vielleicht nicht jetzt das große Gesamtbild von zeichnen. Aber das wäre ja im Zweifel mein Auftrag an Medien, zu sagen, hey, das wäre ja mal eine spannende Aufgabe zu sagen, wie können wir Menschen Offenheit für gewisse Projekte, Produkte, vermitteln, nicht indem wir ihnen verkürzt Informationen geben, wie guck mal hier, klick mal einen Artikel, weil die sind ganz schlecht, sondern wir machen eine Gesamtdarstellung in irgendeiner Form und zeigen dir Pro und Contra oder zeigen dir irgendwie, keine Ahnung, das wäre ja mal ein Mehrwert und nicht so dieses, guck guck mal da, die sind böse, guck mal da, die sind die Guten, guck mal da, das muss so sein. Das wäre ja vielleicht so ein nettes, so eine Konzeptänderung in Berichterstattung eben, aber es klickt sich halt vielleicht auch nicht so gut.
Ja, und ehrlich gesagt ist es mir auch egal, wo meine Brille herkommt. Also, ich gehe in den Laden und will die haben, wenn die schön ist. Und dann, warum muss ich mir überhaupt Gedanken machen, ob irgendwas moralisch super ist? Als Konsument. Also, warum soll ich meine Lebenszeit damit verschwenden, zu gucken, sind diese AirPods jetzt okay zu kaufen?
Aber macht es sich auch ein bisschen Bock? Also, ich merke, dass mir das so ein bisschen Bock macht. Also, das.
Wenn es einem Bock macht, cool.
So reinbauen, genau.
Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass es jeder unbedingt macht, dem es vielleicht extrem langweilig ist, das zu tun. Und dann ist halt wieder die Frage, absolut.
Genau. Absolut. Vorschreiben eben nicht. Nur das sind ja eben Sachen, die ich bei mir selber so festgestellt habe, dass es mir irgendwie auch egal war, ne, die klassischen 5€ H&M-T-Shirts und dann, genau wie du sagst, genau wie wir eben gesagt haben, so dieses dann Moral und Werte kann man sich im Zweifel dann leisten, wenn du halt dann selber anfängst, Geld zu verdienen, dann kannst du eben sagen, ach guck mal, ich habe jetzt vielleicht 10 Jahre lang die Billo H&M-T-Shirts gekauft und jetzt verurteile ich nicht die 12-Jährigen, die sich irgendwie ein Shein-T-Shirt irgendwie kaufen sozusagen, weil, ne, ich war ja selber auch nicht besser und jetzt lässt es natürlich leicht auf die draufhauen, aber jetzt, wenn ich mir das irgendwie leisten kann, kann ich eben gucken, dass ich vielleicht weniger Fast Fashion kaufe, aber das ist ja meine eigene Entscheidung, weil ich selber zu dem Entschluss kam, weil ich eben kritische Debatten auch mitbekommen habe, aber nicht, weil ich irgendwen hatte, der mir gesagt hat, du Schwein, wie konntest du oder kannst du nur in irgendeiner Form, sondern es war ja ein ganz organischer, positiv für mich entwickelnder Weg. Und es kann ja auch andere Leute geben, die eben sagen, ich habe keinen Bock, mich mit Klamottenkauf zu beschäftigen. Ich bestelle mir einmal im Jahr für 20€ 30 T-Shirts.
Ja.
Und das ist mein Konzept. Und dafür mache ich vielleicht andere Dinge. Und selbst wenn du nicht sagst, dafür mache ich andere Dinge, dann kann ich dich ja immer noch blöd finden für deine Werte, weil so sind wir ja als Menschen. Wir können sie auch gegenseitig beurteilen, im Zweifel. Aber ich werde ja nichts erreichen, wenn ich dich versuche, dein Leben zu ändern in irgendeiner Form. Sondern ich kann es ja nur verändern, indem ich selber es aufzeige, vormache, indem wir das öffentlich machen in irgendeiner Form, aber nicht eigene einzelne Menschen oder einzelne Projekte, Produkte irgendwie angreifen in irgendeiner Form.
Ja, du weißt nie, was dahinter steckt. Welches moralische Dilemma diese eine Person hat, die vielleicht sagt, ich kaufe mir 30 T-Shirts für 20€.
Wir sind ja auch oft genug wahrscheinlich schon auf die Schnauze gefallen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel sofort vor Augen. Aber wo wir alle dachten, hey, diese Firma ist super cool und guck mal, was die alles Tolles machen. Und dann 2-3 Jahre später guckt man drauf und denkt so, ah ja, VW. So, ne, diese ganze Winterkorn-Affäre.
Die Dieselgate. Ja,
genau. So, wo man dann gemerkt hat, ah, die Deutschen auch immer VW, ich fahre immer VW-Autos, weil das sind die coolen. Und ich kaufe doch kein asiatisches Auto, weil die machen alle nur Quatsch und keine Ahnung was. Diese Betrüger. Und auf einmal merkt man so, ah ja, nee, warte mal, da haben wir uns geirrt, so.
Ja, und was machst du dann? Holst du den Sticker für dein Polo und sagst, hab ich gekauft vor Dieselgate.
Genau, exakt.
Ja, aber das ist das Ding, das ist so, der Fokus ist so stark auf diesem, guck mal, ich bin moralisch einwandfrei, ich muss das jedem unter die Nase reiben. Ich glaube, das ist einfach, das hilft halt leider nicht. Das ist halt die Sackgasse.
Ich glaube, das fände ich sogar noch okay. Also ich glaube, das würde mich gar nicht nerven. Die Leute sollen euch sagen, sie sind moralisch einwandfrei, wenn sie sich ja Mühe geben. Aber wir sollen anderen nicht abfucken.
Ja, aber ich glaube, anderen nicht sagen, dass sie es nicht sind. Die Tatsache, dass Leute damit sich so quasi präsentieren, ich glaube, das ist allein schon Abfuck. Teilweise. Weißt du, dass du dieses, da warst du Influencer der Story und sagst, ah, oh, ja, und ich würde dir auf gar keinen Fall bei Shein kaufen, weil ich kaufe nur das und bla. Und dann guckt das jemand, der ist 13 und denkt sich so, aber ich habe nur Kohle für das, warum bin ich jetzt schlecht? Und dann, also es ist so direkt dieses.
Ja, das wäre mir trotzdem ein bisschen egaler, weil dann würde ich mir, selbst da würde ich mir denken, ja gut, dann kann der Kleine irgendwas anderes konsumieren oder kann sich denken, ah, okay, wenn ich mal groß bin, will ich das vielleicht auch mal erreichen, dieses Ziel, mir andere Klamotten leisten zu können. Da finde ich, steckt noch so ein paar Sachen drin, die ich mir schön reden könnte. Aber wenn jetzt die hingeht und sagt, entfolgt mir, wenn ihr Shein-Klamotten kauft und ihr seid die größten schlimmen Leute, wenn ihr das und das tut, ich glaube, das fände ich, wie heißt das, exponentiell schlimmer. Im Zweifel.
Irgendwie. 100%. Ich habe, das war jetzt auch nur meine.
Aber ich verstehe, was ich trotzdem.
Meine subjektive Wertung ist einfach Menschen, die quasi damit prahlen, wie moralisch einwandfrei ihr Leben doch ist und wie, ne, wie toll sie, weil sie die Umwelt schützen, was auch immer. Ich bin nicht gegen die Dinge, sondern ich bin einfach gegen dieses Verhalten, weil ich mir denke, Menschen, die einen Beitrag leisten, die machen das im Stillen und die Menschen finde ich toll. So, die machen das, die machen ihr Ding, die arbeiten hart, die produzieren vielleicht irgendwas oder erfinden irgendwas, was wirklich irgendwie coolen Impact hat. Die machen vielleicht die nachhaltigen T-Shirts und verkaufen die, aber es sind in der Regel nicht die Menschen, die sich vor die Kamera stellen und sagen, guck mal, wie toll ich moralisch bin. Und
ja, da beißt sich's für mich nur manchmal bei so manchen Sachen so, da kommt mir immer wieder so der Gedanke in den Kopf, aber wenn doch keiner zum Beispiel über Spenden reden würde, dann würde ja im Zweifel auch keiner so richtig spenden. Und also, dass man manchmal ja schon Leute braucht, die sagen, hey, guck mal, ich mache das oder das ist eine Möglichkeit, ich signalisiere jetzt und mache dann nicht meinen ganzen Selbstzweifel abständig und bin nicht eklig und nervig sozusagen, aber keine Ahnung, nimm diese hier, wie heißt es, Summer Games dann Quick und so, die halt dann irgendwie raisen für Doctors Without Borders. Ja. Und so, da kannst du natürlich sagen, ah, diese Gamer, die wollen sich jetzt irgendwie besser darstellen, weil sie jetzt Geld sammeln und so. Das ist ja nicht das, was du meinst, ne?
Nee, genau. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe hier irgendwas, was ich supporte, sondern es geht einfach darum zu sagen, guck mal, ich bin so toll, weil ich nicht geflogen bin. Oder guck mal, ich bin so toll, weil ich auf irgendwas verzichtet habe, weil ich das kann. So. Und,
aber machen das konkret so viele Leute in deinem Umfeld oder ist es so ein Social-Media-Ding? Weil ich habe das Gefühl, mir fallen da so nicht Beispiele ein, aber ich gucke halt auch nicht irgendwelche, ich gucke halt nie so random Stories oder so Reels und so. Deswegen habe ich das Gefühl, diese Menschen gibt's bei mir gar nicht. Ich sehe vielmehr die Leute, die sagen, ich fuck mich über die ab, die mir was vorschreiben, aber ich sehe die Vorschreiber gar nicht so richtig.
Was Vorschreiber geht, hast du im Social-Media-Bereich so ein bisschen. Was ich im Alltag mitbekomme, ist, triffst jemanden, unterhältst dich und warum auch immer haben manchmal Menschen so diesen Zwang, dann sich rechtfertigen zu müssen. Ja, ich war.
Das finde ich also, auch. Das, ja.
Ich war dieses Jahr Urlaub und ja, oh, leider, es war alles so. Oh, wir mussten leider fliegen und es war jetzt, ich weiß, umweltmäßig voll schlimm, aber wir mussten einfach, es ging nicht anders. Und, ja, aber es war total schön. Ich bin so.
Nimmst die Person einfach in den Arm und sagst, es ist schon okay?
Ich denke mir so, ist doch völlig in Ordnung. Du hättest doch einfach so erzählen können, dass es schön ist. Ich judge dich nicht. Das ist das, was mich so ein bisschen triggert, ist, dass einfach Menschen, die ich treffe, das Bedürfnis haben oder sich. Einige, sie müssten irgendwas rechtfertigen, in der Erwartungshaltung, andernfalls gejudged zu werden. Und ich denke mir so, I don't care.
Und das finde ich spannend. Da frage ich mich immer, aber haben diese Menschen, die das Gefühl haben, sie müssten sich so rechtfertigen, haben die wirklich so viel Judger um sich rum,
dass ich glaube nicht, sie das aber gelernt ich glaube,
haben? Oder ist es wie bei den Wahlen?
Genau.
Weiß ich nicht. Ist es aber, wie das, irgendwelche, wir reden, ne, Leute reden darüber, dass man nichts mehr sagen darf, aber eigentlich darf man alles sagen. Aber dadurch, dass immer wieder Leute sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen heutzutage, haben Leute das Gefühl, sie dürfen nichts mehr sagen. Aber man sieht ja immer wieder, dass alle Menschen mit allem eigentlich durchkommen, egal was es ist. So. Die Leute können die größte Scheiße sagen und werden gecancelt für 3 Wochen und danach ist wieder alles beim Alten sozusagen. Deswegen frage ich mich dann immer, ob die Leute wirklich dann so viele Menschen um sich rum haben, die ihnen das böse Gefühl geben oder ob sie das nicht irgendwie sich selber geben, weil sie einfach nicht so schlau sind. Also,
ich glaube, teils. Ich glaube, das ist so. Man projiziert ja super viel so in die angebliche Erwartungshaltung anderer so in sich selbst rein, indem man irgendwas annimmt. So, und oft sind diese Annahmen, glaube ich, falsch. Aber dennoch ist es, was mich halt nervt, ist, dass Menschen überhaupt diese Annahmen treffen. Und ich würde, also mein Wunsch wäre einfach, dass auch eine Reflexion stattfindet im Sinne von, warte mal, muss ich das jetzt eigentlich irgendwie kommentieren? So, wenn ich jetzt was Veganes esse, muss ich das irgendwie rechtfertigen? Muss ich erklären, warum ich das mache? Wenn ich Fleisch esse, muss ich das erklären? Derjenige, der in beiden Rollen irgendwie war, in beiden Rollen habe ich es irgendwie wahrgenommen, dass andere das tun und ich habe es auch ein bisschen getan. Und ich denke mir so, können wir einfach mal so ein bisschen sagen, es ist cool, leb dein Leben, mach es, wie du Bock hast und du musst dich auch nicht dafür rechtfertigen. Wenn du jetzt ein Haus baust und du hast keine Solar installiert, brauchst du es nicht erwähnen. Du musst nicht erklären, warum du dir die Wärmepumpe nicht leisten konnte, das ist fein. So, I don't judge. Das Gesetz judge dich, sagt, du musst aber. Aber I don't. Und das finde ich einfach viel, viel angenehmer. Und stattdessen kann man sich die Frage stellen, so, hey, warte mal, was ist eigentlich richtig geil? So, was können wir eigentlich machen, dass wir das Klima eigentlich richtig safe hinkriegen? So, stattdessen. Das wäre so mein Wunsch einfach.
Ja, mir fällt es dann irgendwie schwer zu unterscheiden zwischen wann ist, also weil es ist ja manchmal auch einfach ein interessantes Gespräch. Wenn ich jetzt sage, ey, keine Ahnung, ich habe irgendwie Bock auf Chicken Nuggets und du sagst mir, hey Bro, probier mal die Veganen aus dem Rewe, die sind viel geiler. Dann würden wahrscheinlich manche Leute das in den Hals kriegen und sagen, hä, erzähl mir nicht, was ich essen soll, mach mir nicht meine Chicken Kontext. Nuggets kaputt sozusagen, ne? Und ich würde jetzt sagen, ey geil, danke für den Tipp, weil ich, ne, wenn du das jetzt so darstellst oder so sagst, dann denke ich mir ganz häufig, oh shit, ich bin vielleicht auch so, obwohl ich das Letzte bin, dass ich jetzt irgendwie der große Vegan, ne, ich esse ja auch Fleisch, so, ne? Aber trotzdem habe ich das Bedürfnis ganz häufig, dass ich so, dass man Leuten ja auch so, also ne, ganz häufig ist das völlig falsche Wort, aber man will sich ja in seinem Freundeskreis im Zweifel auch Tipps geben und sagen, klar, hey, pass auf, du kannst es auch, keine Ahnung, die Fähre ist viel günstiger als der Flug. Probier das doch mal. Und dann, ne, je nachdem, wie du vor dir hast, wenn der gerade irgendwie Influencer XY gesehen hat, der ihm sagt, du Schwein, das fliegt, kriegt das vielleicht in den Hals und sagt, ah, der Max will auch, dass ich nicht fliege, was für ein Schwein. Und ich denke mir so, naja, ist halt ein Gespräch. Ich sag dir halt, hey, eine Fähre ist auch ganz geil. Wenn wir das nicht mehr miteinander sprechen können, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, weil im Prinzip beeinflusst man sich ja in Gesprächen immer so ein bisschen.
Es geht ja null um den Einfluss. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, man gibt sich gegenseitig keine Tipps mehr. Was du ja gemacht hast, auch gesagt hast, hey, die von Rewe sind voll geil. Was impliziert, die schmecken vielleicht irgendwie einfach nice, whatever. So, und das ist halt ja nichts damit zu sagen, ja, aber willst du wirklich Fleisch essen? Weil vielleicht gibt es auch eine vegane Alternative, die auch gut ist oder die vielleicht besser schmeckt.
Aber das meine ich. Aber das sind vielleicht die Leute um sich
herum. Starke Nuance. Also, das ist
unterschiedlich. Hundertprozentig. Nur ich glaube, dass die Menschen, die wir kennen, die haben eigentlich fast nur Leute um sich rum. Das, also meine These, die denen sagen, hey, das wäre auch voll geil und guck mal das und hast du das probiert? Und dann ist die Frage, woher kommt dieses, ah, judge mich nicht? Weil ich glaube irgendwie nicht, dass auf einmal so viele Leute um mich rum sind, die mir dann sagen würden, Max, du Schwein, wie kannst du das machen? Solche Leute habe ich doch nicht um mich rum.
Ich glaube, trotzdem hat man diese Rechtfertigung. So, ich glaube, es ist so, du redest mit deinem Nachbarn und der sagt, ja, wir haben auch lange überlegt, wegen Solar und dann denkst du so, ah, interessant, Leute überlegen. Dann fängst du das auch zu tun. Ich glaube, das ist so.
Genau, aber das wäre ja okay. Aber das ist doch okay. Du kannst ja dem anderen jetzt nicht verbieten zu sagen.
Nein, aber dann hast du. Also, ich wollte nur erklären, wie ich glaube, dass diese Erwartungshaltung, die niemand so richtig so von oben auf einen drüber stirbt, wie die so entsteht. Ich glaube, das ist eher so, dass man so, einer sagt was, man interpretiert das auf eine bestimmte Art und Weise und denkt so, ah, wird das jetzt erwartet? Und dann fängst du an, dein eigenes Verhalten irgendwie beim nächsten Gespräch zu rechtfertigen. Und dann ist das so, dann ist es ein Automatismus, der entsteht, bis irgendein random Podcast nach 2 Stunden die sagt, hör einfach auf damit. Das ist unnötig, nervt. Ja. Mach doch einfach.
Aber genau das glaube ich eben auch. Das ist eigentlich diese Menschen, wo dann immer gesagt wird, die da oben oder der, die Grünen oder die Greta oder der, wer auch immer, will mir das und das verbieten. Dann denke ich jetzt häufig, ja, nee. Also, dir will es eigentlich keiner verbieten, aber irgendwie hast du das Gefühl, du müsstest dich für irgendwas rechtfertigen, was aber jetzt gerade keiner von dir verlangt sozusagen. Nur weil ich dir sage, hey, ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch eine Wärmepumpe mir hole, sagt ja keiner, dass du das nicht auch nicht machen kannst. So. Und das ist, also, ne, außer jetzt, ich verstehe das Beispiel mit Politik, ne, wenn natürlich da ein Gesetz kommt und eine Vorgabe kommt, natürlich, das ist natürlich eine Pflicht, so, ne? Aber dieses im privaten Diskurs und diese klassischen Grillfeste und keine Ahnung was, da ignoriere ich ja ganz häufig auch Dinge, die mir gesagt werden. Wenn mir jetzt irgendein Idiot sagt, keine Ahnung, dieses klassische, 5 Leute stehen um Grill und jeder will irgendwie sagen, wie man geiler grillt. Haben wir uns auch schon nochmal drüber aufgeregt, so, ne? Diese Vollidioten, die kann ich auch ignorieren. Also kann ich doch auch, warum kann ich nicht die ignorieren, die mir sagen wollen, wie ich jetzt irgendwie zu essen habe oder so? Dann kann ich auch denken, ja, danke für deinen Take, reicht mir auch. Aber da sagen wir dann immer, diese, wer auch immer, die wollen immer, dass ich das und das lasse. Und ich mir so, nee, die wollen das alles eigentlich gar nicht so. Sondern irgendwie hast du in deinem Kopf das Konzept,
ich glaube, beides kann wahr sein.
Natürlich
kann es beides sein. Also es gibt Leute, die wollen das nicht.
Die nicht.
Ja. Ne? Aber du guckst vielleicht im Sommer aus der Stars und dann siehst du die und denkst dir so, es gibt solche Leute, die wollen uns das wegnehmen. So. Und dann gibt dann, das muss ja niemand sein, den du kennst, aber für dich existiert beide Dinge gleichzeitig. Auf der einen Seite hast du dir das so unterbewusst selber so eingeredet, dass du das irgendwie so tun musst und dich rechtfertigen musst, obwohl es irgendwie aus deinem näheren Kreis niemand so verlangt. Und gleichzeitig hast du aber auch die Leute, die es wirklich gibt, die vielleicht auch so eine Greta, die sagt, alle, die jetzt, weiß ich nicht, Flugzeugpflege sind, sind Mörder. So, whatever. So ein polarisierendes Statement. Und die wollen ja wirklich, also die will vielleicht wirklich, dass wir alle aufhören, Flugzeug zu fliegen, was ihre persönliche Meinung ist, was aber nicht alle anderen von dir wollen. So, und ich glaube, beides kann einfach parallel gleichzeitig wahr sein.
Absolut. Ja? Und dann ist es halt eben deine Aufgabe als Mensch, einfach hinzugehen und zu sagen, welche dieser Aussagen kann ich für mich annehmen und drüber nachdenken und sagen, ja, ist halt ein bisschen extrem, aber spannender Gedanke, danke, ciao. Oder wo kann ich sagen, ja, ist halt Quatsch, sorry, ist halt nicht mein Ding. Und bei den Personen wirst du ja auch dann nicht nach dem 10. Mal die anschreien, eine Änderung vorfinden sozusagen. Und deswegen, das Ergebnis ist ja quasi einfach, es bringt nichts, das auf diese Art und Weise sozusagen zu tun, gerade jetzt in so Freundeskreisen und keine Ahnung was nicht, sondern ich glaube, es geht immer nur über, also wenn, selbst wenn du jetzt das Ziel hast, du hast irgendwie was Cooles für dich gefunden und du willst das irgendwie verbreiten, weil du sagst, hey, das ist so cool, das hat mein Leben irgendwie so verändert, dann lebst halt vor und dann machen die Leute das halt von alleine. Dann werden die das halt auch merken, ey, geil, keine Ahnung, du machst jeden Tag im Rhein schwimmen, soll ich auch mal probieren.
Genau, ja. Ja, sei das Vorbild und es muss halt irgendwie, es muss irgendwie besser sein als das vorherige. Das ist das, was halt immer das entscheidende Kriterium ist. Wenn du jeden Tag im Rhein schwimmst und du bist am Ende jeden Tag krank und bist fett und was auch immer, wenn alle sagen, die Schnapsidee voll bescheuert, und du rauskommst wie so wie Aquaman und die sagen, wah, und alle assoziieren das mit deinem Schwimmen, dann werden es dir echt viele Leute nachmachen wahrscheinlich.
Absolut.
Ah, Aquaman, alrighty. Ist die Folge, okay.
Ja. Wie will?
Aquaman. Aquaman.
Geil. Juri, dann verschiebe ich mein, weil ich glaube, es reicht jetzt ein bisschen nicht, verschiebe mal mein Stefan-Raab-Comeback-Thema noch auf Nacht, weil das wäre so dieses Langweilige, das machen wir irgendwann mal, weil das,
also. Ist in 3 Wochen eh nicht mehr relevant. Wird abgesetzt.
Also ich, witzigerweise, die Quoten waren wohl mega geil jetzt am Mittwoch, also bei der ersten Sendung. Ich habe mit Chiara auch mal das nachträglich reingeguckt, es war so todeslangweilig. Und damit
aber
ich
Quoten gesagt, im Vergleich zu was? Also im Vergleich zu Mr. Beast oder im Vergleich zu ARD?
Gute Frage. Auf jeden Fall war es irgendwie so, das waren auf jeden Fall die Schlagzeilen, die rumgingen. So, ne? Und das sorgt ja meist dafür, dass dann nächstes Mal noch mehr einschalten und so. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie die Erwartungen in irgendeiner Form erfüllt anscheinend. Aber ich bin mal gespannt, wie lange, weil das ja wirklich, dass die Leute halt mal reingucken und sagen, ich will mal sehen, was da geht, verstehe ich.
Ja, klar.
Haben wir ja auch
klar
gemacht. Aber dass man danach denkt, oh wow, das ist so ein neues, spannendes Konzept, das will ich jetzt jedes Mal sehen. Ich
doubt
highly
it.
Doubt it. Ja. Das war alles, was ich jetzt sagen wollte.
Alrighty. Alright, viel Spaß in Prag, ne? So, ne?
Merci, ich werde berichten.
Ich hoffe, alle halten sich an die Regeln.
Wehe, wenn nicht.
Ciao. Peace out.